Recording in Progress. Wir sind wieder da, zweite Woche in Folge. Das haben wir letzte Zeit nicht so häufig geschafft, aber umso schöner, dass es jetzt wieder klappt und geklappt hat. Die Ferien sind erstmal noch ein bisschen hin, deswegen wird das vielleicht auch noch ein bisschen so weitergehen. Wir werden sehen. Nachdem letzte Mal wieder so ein bisschen KI-Politik-Folge war, habe ich letztes Mal schon großkotzig in die Beschreibung der Folge geschrieben, dass es dieses Mal wieder ein bisschen intimer wird, ein bisschen privater, ein bisschen mehr auf der Gefühlsebene. Mal sehen, ob wir das delivern können und wollen oder ob ich einfach irgendwie Quatsch erzählt habe. Und ja, was geht? Wie geht's dir? Wir haben übrigens den 4. Mai, sorry, muss ich noch nachrichten. Die Leute stellen ihre Kalender nach uns. Sommerzeit, Winterzeit, ja. 4. Mai, ja. 18:14. Ja. Welcome to the club. Es hat geregnet, trotzdem 20 Grad. Wir freuen uns.
Ich freue mich nicht so sehr. Ich finde Sonne geiler, aber die Natur freut sich.
Ja.
Denn die ganzen Pflanzen sagen yes.
Aber heute Morgen war ja noch Sonne.
Juice.
Also es war ja so bis beim, also
ja, stimmt.
Bei mir war so bis 11
stimmt,
Sonne
stimmt.
Eigentlich. Und danach war es so wolkig, ja, aber stimmt. Okay. Und so miese Brise wurde es jetzt ab 16 Uhr gefühlt.
Ja. Zu Feierabend.
Genau. So traurig wie die Menschen nach der Arbeit war auch der Himmel.
Genau, weil jeder vermisst Arbeit nach der Arbeit. Oh, schade. Ich würde so gern länger arbeiten, aber das Arbeitsschutzgesetz sagt maximal 10 Stunden.
Oh, ich muss nach Hause. Darf...
Ja, kennt jeder. Mhm. Ja, wir fühlen mit euch.
Ja, ich habe dir eben schon gesagt, ich habe hier eine große Themenliste. Ich will dir die Themen wieder erstmal kurz vorstellen. Also eine Sache ist noch sehr, sehr lange her, sehr, sehr alt. Das ist einfach nur Hochzeit, Marcherie und so weiter. Da kann ich dir nur mal kurz ein Update geben, weil ich habe damit noch gar nicht mehr intensiver drüber gesprochen, was jetzt so, wie das so war, das
stimmt, Essen.
Ja. Dann muss ich natürlich auch einmal noch The Pit platzieren und dich noch ein bisschen mehr hypen. Das kann, da komme ich nicht drum herum. Dann habe ich eine dumme Wahl aufgeschrieben. Was,
Hope?
Ja, was Timmy Hope, who knows, was natürlich auch mittlerweile ein super altes Thema ist. Es hat sich einfach so angesammelt über die letzten Wochen. Dann habe ich Axel Reitz hier stehen.
Okay.
Freunde nennen ihn Axel so Schweiß. Nee, ja. um es ein bisschen zu teasern. Früher den Namen der Hitler von Köln.
What?
So nämlich. Das wollte ich.
Kunststudent,
die Reaktion
abgelehnt wurde.
Nee, wir hatten Projekttag Schule und Rassismusschule mit Courage und der war als Speaker da und ist ganz spannend, ist quasi ein Aussteiger aus der Neonazi-Szene. Und das war ganz cool, kann ich dir kurz noch ein bisschen von erzählen. Dann habe ich hier Plant Club Dining, wir waren gestern geil essen. Dann habe ich Paddle hier stehen, weil Chiara und ich habe jetzt die Paddle-Liga angreifen als krasses Duo der Paddle-Linas, Paddle-tastischen Paddler. Dann habe ich Self-Checkout-Kassen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber es ist nur ein kleiner Punkt. Und Aufzugknopf.
Geil.
Das klingt ein bisschen wie so.
Das klingt.
Kennst du Codenames?
Wie alles. Nein.
Codenames ist so ein Brettspiel. Da hast du so Kärtchen liegen und deine Aufgabe. Also, das sind irgendwie so, weiß ich nicht, 5x5 Feldkarten, so. Dann hast du 25 Karten oder so. Und du hast zwei Teams und einer ist immer so Operator und die anderen sind so Ratende. Und ich sehe die Begriffe, die ich verbinden muss. Ich sehe dann so, sag ich mal, 8 Begriffe. Und muss meinem Team versuchen, möglichst viele dieser 8 Begriffe mit einem Begriff sozusagen zu verbinden. Und diese Begriffe sind also völlig random. Mhm. Das heißt, er liegt dann da, keine Ahnung, muss halt verbinden Auto, aber auch Klimagipfel, aber auch PlayStation-Controller und Japan. Und so, ein bisschen klingen die
Liste, tatsächlich
die aufgeschrieben habe.
Bin sehr gespannt, wie du die heute verbindest, die Themen. Aber kriegen wir hin.
Wir werden sehen. Ich freue mich natürlich auch, was du beisteuerst. Also ich wollte dich jetzt nicht, ich wollte dich natürlich nicht an die Wand schieben.
Gucken, was am Ende noch übrig
bleibt. Je nachdem,
noch
ob ich dich mit dem Hirn da ist. Kinderwagen an die Wand geschoben habe oder nicht.
Boah. Alright, womit fangen wir denn an?
Weiß ich nicht. Machen wir erstmal ein Easy-Thema.
Mm.
Und zwar möchte ich mich kurz aufregen. Es dauert 2 Minuten.
Okay.
Kennst du Aufzüge? Oh.
Nee.
So,
erklär mal.
Du hast eben schon gesagt, du kannst dir schon vorstellen, was es sein könnte. Was ist deine Vermutung beim Thema Aufzugknopf?
Dass das ein Fake-Knopf ist. Und zwar geht es um den Knopf, der die Tür schließt, nachdem du eingestiegen bist und merkst, okay, da kommt keiner. Also kannst losgehen, drückst den Knopf und es passiert einfach nichts. Du drückst ihn noch und es passiert einfach nichts.
Aber der funktioniert bei uns tatsächlich. Der klappt.
Geil,
man denkt
geil.
Immer, dass die keine Funktion haben, aber das funktioniert tatsächlich einigermaßen.
Ah, ich weiß, was das andere ist, das andere Thema sein könnte.
Okay,
du kannst du kannst nicht Undo machen. Du kannst es nicht, also wenn du dich verdrückt hast oder wenn jemand eine andere Taste gedrückt hat, kannst, in Japan ist das wohl so, du kannst nochmal draufdrücken, dann ist es wieder weg, aber in Deutschland kannst du nicht, also es passiert nichts, wenn du nochmal draufdrückst. Das kannst du es quasi nicht rückgängig machen.
Das ist viel besser als mein Thema.
Ich sehe auch gleich, wie du bei Selbstbedienungskasten bescheißen kannst, wenn du das möchtest.
Aber das war ja voll geil. Das ist ja richtig cool. Das ist so ein Undo, also das ist, weil das ist ja total Quatsch. Ja,
also nochmal drücken heißt quasi wieder entfernen.
Ja, ja. Ist ja voll clever. Nee, also ich, auch nicht. Okay, ich weiß nicht, ob du diesen Knopf kennst. Ich kenne es auch nur bei uns im Haus. Ich glaube, es gibt es aber überall, also an vielen Aufzügen. Du hast den Rufenknopf, wo so ein Pfeil nach oben oder unten geht oder wie auch immer. Und darüber ist noch so ein unbeschriebener Knopf bei uns. Kennst du den unbeschriebenen Knopf?
Nein.
So, der ruft quasi beide Aufzüge. Also du hast links einen, rechts einen und wenn du hochdrückst, dann ist halt der schneller available ist, fährt quasi zu dir und holt dich ab und fährt dich dahin, wo du willst. Und dieser unbeschriebene Knopf, der holt quasi beide Aufzüge. Ich weiß nicht so richtig, warum es den gibt, wenn es mal eilig ist oder keine Ahnung was. Und das Problem ist, diese Menschen in dem Haus, die haben sich angewöhnt, immer den Beide-Knopf zu drücken. Und das macht natürlich ein Problem in einem sehr viel Familienhaus mit zwei Aufzügen, weil dann bist du so unten im Keller, siehst, einer ist auf Ebene 0, der andere ist irgendwie auf Ebene 15 und dann drückt einer in der Ebene 19 den Beide-Aufrufen-Knopf, du drückst ein bisschen zu spät den Rufknopf, dann fährt er von 0 und von 15 auf Ebene 20 oder 19, holt die Person ab und fährt sie quasi runter. Und erst wenn beide oben angekommen sind, dann fährt im besten Fall einer irgendwann zu mir runter. Aber so ausgeklügelt ist das System ja nicht, dass ja eine andere Lehre einfach schnell runterdüst. Sondern wenn der andere von Ebene 19 dann auf Ebene 0 fährt oder 5 oder 4 oder whatever, dann weiß der andere Aufzug quasi, der fährt eh runter, der kann den Max im Keller abholen. Das heißt, ich bleib einfach hier oben auf der 20. Und dann fährt der Aufzug runter, lässt die Person bei der 0 raus, dann fährt der weiter runter in die minus 1 und holt mich dann ab. Und das fuckt richtig ab, dass Leute das und sich so denken, ja, ich denke ja nur an mich. Mein Leben ist das Wichtigste. Ich drücke den Beide-Aufrufen-Knopf. Sollen die anderen, die auch auf Aufzüge warten, sich ficken gehen? Das nervt.
Voll. Wo gibt's das?
Ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht, ob das so ein Notfallding ist, so nach dem Motto,
wenn da eine Störung ist. Ich wette, da gibt's so eine richtig logisch geile Begründung. Mhm. Nicht so voll offensichtlich, wenn man es einmal weiß, aber jetzt sitzen zwei Holzköpfe hier und denken sich so, warum gibt's das? Ja. Aber ja, es ist voll läppisch, dass Leute den benutzen, obwohl es gar nicht nötig ist.
Ja.
Weil du bist ja dadurch nicht schneller.
Ja. Eigentlich. Es fühlt sich so an, glaube ich. Also genau, ich muss auch zugeben, als ich es rausgefunden habe, hatte ich auch eine Woche, wo ich den Knopf geliebt habe und getestet habe. Und dann ist es mir aber aufgefallen. Und dann habe ich gemerkt, nein, das ist nicht gut.
Besser nicht.
Das machen wir nicht. Diesen Knopf benutzen wir nicht. Aber ich habe noch nicht überlegt, ob ich einen Zettel draufhänge mit, bitte benutze diesen Knopf nicht. Weil in unserem Haus hängen mal wieder ein bisschen Leute Zettel auf. Und dann dachte ich, vielleicht hänge ich auch mal einen dazu. Aber dann dachte ich, nein, so weit kommt es nicht.
Ja. Kannst ja so ein anderes Symbol drüber kleben, so was Gefährliches.
Ach, so ein Totenkopf.
Ja.
So ein Explosions-, so ein Gefahren-Explosionszeichen, so Selbstzerstörung. Ja. Und ich programmiere so ein Raspberry Pi und einen Lautsprecher und dann sagst du, Selbstzerstörung eingeleitet. Naja, schön wär's. Mhm. Jedenfalls, Selbstcheckout-Kassen. Ja. Nicht das, was du denkst. Wir haben schon drüber gesprochen, dass Leute bestimmt da klauen und so. Und das finde ich voll gemein.
Hundertprozentig.
Das ist super crazy, glaube ich. Habe ich in meinem anderen Podcast mal gehört, dass es so normal sei. Dass es halt so, dass du komisch bist, wenn du es nicht machst. Und ich dachte mir so, krass. Also irgendwie, also ist, glaube ich, bei mir wie immer wie Spicken in der Schule. Traue ich mich nicht, weil ich viel zu viel Schiss hätte, dass. Also was sage ich dann, wenn es nicht klappt und so und keine Ahnung was, dass man sich mal verscannt, dass man aus Versehen, keine Ahnung, die Nicht-Bio-Banane mit der Bio-Banane verwechselt oder whatever, das kann ja irgendwie passieren, aber dass man da irgendwas so, finde ich irgendwie schwierig. Jedenfalls, in letzter Zeit bin ich relativ häufig morgens, aber ich vor der Schule irgendwie dann manchmal so um 8 irgendwie nochmal kurz auf einem Lidl vorbeifahre, um mir irgendwie kurz ein Frühstück zu holen. Wie ein guter Handwerker das macht.
Gut.
Und dann, bin ich immer in der Selbstcheckout-Klasse, obwohl alles leer ist, natürlich, weil ich nicht sozial interagieren möchte vor der Schule morgens. Das ist ja völlig klar. Gen Z, Millennial meets whatever. Und immer ist da eine Warenkorbüberprüfung. Also es ist wirklich, ich habe das Gefühl, es soll ja eigentlich so zufällig sein, aber ich habe das Gefühl, wenn so nichts los ist und Leute irgendwie nur so drei Artikel kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit irgendwie höher. Also würde jetzt mein Gefühl sagen, weil es in letzter Zeit sehr häufig war und also ist völlig egal, weil mir da nichts los ist, kommt ja sofort immer ein Check dich aus. Aber dann ist mir aufgefallen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Lidls ihren Job nicht gut machen. Weil, dann gehen die, halten ihren Chip dagegen, gehen irgendwie in dieses, ins BIOS, gehen da irgendwie ins Root-Menü und dann steht da immer sowas wie, irgendwie, keine Ahnung, ein Rescan oder drei Rescans. Und ich vermute, da sollen die quasi eigentlich hingehen und sagen, hier, Max, lieber Kunde, nimm mal zwei Artikel wieder raus aus deiner Tasche und scan die nochmal neu. Ich glaube, da wird nicht angezeigt, welche. Mhm. Also das steht da nicht, ja, welche. Ja. Aber einfach so, dass man nur zwei Sachen nochmal neu scannen muss. Wahrscheinlich so nach dem Motto, hey, damit man irgendwie nicht den Kunden fragen muss, darf ich in ihre Tüte gucken, haben sie wirklich alles gescannt? Sondern so, ja, scan einfach mal zwei Sachen noch. So. Aber dadurch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da gar keinen Bock drauf haben, drückt die einfach nur auf Abbrechen. Man ist immer so, ihr habt das jetzt so eingebaut und ich wurde noch nie kontrolliert. So, es ist immer, also keine Ahnung, ich würde sagen, in den letzten zwei Monaten war ich da irgendwie 6 Mal oder so in dieser Kontrolle. Und immer war nur so, ja, gucken sie mit einem Auge wieder, was sie eigentlich machen müssen, drücken auf Abbrechen und so weiter. Wo ich dachte, ja, Leute, kein Wunder, dass die ganze Menschheit bei euch klaut, außer mir, wenn ihr das denen so einfach macht.
Ja. Ja. Aber wahrscheinlich kaufst du auch sehr wenig ein und du kaufst wahrscheinlich dann auch eher so, also ein Frühstück wird ja nicht
2 Brötchen und Smoothie.
80-90 Euro. Ja, wahrscheinlich gucken die so in einem Auge so, ah,
vielleicht.
7,50 Euro, komm.
Vielleicht. Aber genau, aber wollte ich nur fragen, ob das bei dir schon mal anders war, ob du dann wirklich so rescannen musstest und so. Oder ob die auch einfach immer nur genervt abbrechen drücken, weil sie keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen.
Ich war tatsächlich nie in dieser Rescan-Situation. Ich kenne, also bei Rewe haben die das in der Form nicht, glaube ich. Also die haben noch, also erst vor kurzem haben die das eingeführt, dass sie überhaupt kontrollieren. Mhm. Das ist die Evolution war richtig spannend zu beobachten von, wir haben eine SB-Kasse mit offenem Ausgang, also
ja,
du scannst
einfach,
musst nicht mal irgendwas, dann haben die diesen Scanner eingeführt. Den
Kassenbon,
meinst du, ne? Und jetzt haben die quasi noch, ja genau, Kassenbon-Scanner und jetzt steht da teilweise halt noch ein Mitarbeiter da, der dich dann so ein bisschen so kontrolliert hin wieder mal. Die haben jetzt noch so einen fetten Banner eingeführt, dann steht drauf, haben sie wirklich alles gescannt? Dann muss es erstmal bestätigen, das ist auch neu.
Also der
ist
Deal aber
auch. Im Eingang steht jetzt auch so, bitte nur noch unsere Sachen verwenden, keine eigenen Taschen verwenden, bla bla bla. Okay. Also ich habe das Gefühl, da ist so ein bisschen, die haben da so ein bisschen gemerkt, okay, wir haben Inventur gemacht, Hälfte des Ladens war weg. Genau, aber ich hatte noch nie, ich wurde noch nie kontrolliert. Ich glaube, die kontrollieren halt eher ab so größeren Mengen, also so ab größeren Beträgen mal. Oder ist es random?
Ich weiß, ja, ich glaube, es sollte eigentlich random sein und wahrscheinlich irgendwelche Faktoren, die da mit reinspielen. Also,
ja, die gucken halt so, welche, ne, was, wie siehst du aus?
Stimmt, da sind so Kameras in den Terminals.
Random gedrückt, so, oh. Sie kennst diese Family Guy. Das Meme. Ja. Ja, ungefähr so, ja. Aber ja,
ich hätte mich jetzt nur interessiert, wenn du mal gesagt hättest, so, ja. Ich hab da schon mal gerescannt und ich hab den gefragt, wie das so läuft, wie du so bist, nee, weil dich natürlich interessiert, dass dich das nachfragst und so. Aber verstehe ich auch, wenn es nicht so war. Naja, auf jeden Fall sollte man nicht klauen, damit es möglichst easy ist. Weil es ist ja mega geil, wenn du eigentlich das einfach machen kannst und rausgehen kannst. Und jetzt dadurch, dass Leute irgendwie wieder Scheiße bauen und dann irgendwie klauen, wird es immer nerviger. Dass es sich bald gar nicht mehr lohnt, dahin zu gehen, weil bis du den Kassenbon dann irgendwie rausgefriemelt hast, dann scannt der Scanner den Kassenbon irgendwie nicht so ein, dann musst du den so dreimal drüber rubbeln. Wenn du noch auf diesen Rescan warten musst, bla, dann ist ja doch wieder leichter, einfach an eine ganz normale Kasse zu gehen.
Ja. Ja. True.
Yes.
Ich glaube, das Aldi-Prinzip wird dominieren.
Was ist diese
Doppelkastensysteme. Kennst du? Die haben so 2 Kassen gleichzeitig. Also die kassieren 2 Leute gleichzeitig
ab. Ernsthaft?
Indem die halt diesen Split haben, also die kassieren so super schnell Aldi-Style und dann direkt kommt der nächste Kunde direkt und dann sagst du, ja, ich und sagen, ja, du kannst bezahlen und derzeit scanne ich schon den nächsten
Kunden. Ah, krass, und nutzen halt diesen Trenner, der schon immer da ist bei Kassen, der aber nie genutzt wurde so richtig, aber die nutzen dann quasi diesen Trenner.
Das war bei DM früher schon da, dieser Trenner, da kennst du vielleicht von DM irgendwie und das hat Aldi quasi perfektioniert. Die haben da so quasi 2 Kassen gleichzeitig, also du hast 2 Bezahlterminals und dann scannen die also richtig schnell, bam. Ist wahrscheinlich schneller als jede SB-Kasse und die haben halt dieses Klau-Problem nicht.
Ja. Krass. Ich habe ja aber kein Aldi, deswegen. Ja. Ich, also gefühlt,
Aldi existiert in meiner next Welt. Next Level.
More next than Lidl.
Okay, spannendere
Themen. Ja, let's go. So, kommen wir. wollen wir erst tief tauchen oder wollen wir erst über Neonazis reden?
Was ist Tieftauchen?
Der Wahl.
Okay, lass mal den Wahl machen.
Gut. So, Deutschland hat gewartet. Wann positioniert sich Wilma Quatschen endlich zu dem fucking Wahl? Was hast du mitbekommen? Sag mir deinen Social Media Feed. Welche Podcasts hast du zum Wahl gehört? Welche Dokus hast du dir angeguckt? Welche Shitstorms hast du mitbekommen? Willi, hol mich ab in dein Leben.
Ich kenne nur das eine Video, Annika hat mir das gezeigt, da ist so eine Frau, die ist schon ein bisschen älter, die hat so eine Brille mit so komischen Glitzer drauf, Steinen überall, so im Gesicht kleben. Die hatte einen kleinen Nervenzusammenbruch, weil sie konnte es nicht nachvollziehen, wieso die Welt sich nicht um diesen Wahl kümmert und es tut ihr so weh und es tut ihr so leid und bla. Und dann hat sie darum geweint und gesagt, mir ist alles scheißegal, egal was ihr sagt, ihr Hater, es geht um bla. Mhm. Und da habe ich festgestellt, oh Gott, ich wünschte, ich hätte solche Probleme, dann wäre mein Leben echt anders. Dann hab ich mir gedacht, dann hätte ich wahrscheinlich andere Probleme. Dann habe ich mir gedacht, ich bin froh, dass mein Leben so ist, wie es ist.
Ja. Und ich nicht in diese, dann reiche ich dir jetzt die Hand, Seele stecke. Und ja. Nehme dich mit in ein Rabbit Hole, das du nicht betreten wolltest.
Danke. Wo ist der Exit?
Weil, ist so schlimm? Es ist so schlimm. Also, es ging alles los mit diesem gestrandeten Wal. Er hieß Hope, ja. Dann hieß er irgendwie Timmy. Jetzt streiten sich die Lager, heißt er Hope oder Timmy. Jetzt würde man sich fragen, welche Lager denn? Ja, es sind einfach viele verschiedene Lager geworden. Es gab Positionierungen von Bürgermeistern, von Bundesministern. Es gab Statements von natürlich Robert Mark Lehmann, dem Spitzenbiologen aus YouTube-Kreisen. Es gab natürlich die ganze Esoterik-Blase, die seit Corona sich auf das nächste Thema stürzt, freut sich auf das nächste Thema zu stürzen, wo man so leicht irgendwie so ein bisschen, wie soll man das sagen, Verschwörungstheorie meets Schwurbel meets keine Ahnung was. Wir singen für den Wahl und jetzt komm in die Gruppe und lass uns Spende für den Wahl bei mir und mal gucken, ob das Geld dann da ankommt und so. Es ist wirklich verrückt und dass Leute sich, also ich möchte es kurz vorweg schicken. Ich finde es einfach völlig verrückt, wie so ein Wahl die Menschen emotionalisieren kann. Und man denkt so, also ich will jetzt gar nicht den großen Tierschützer hier raushängen lassen, weil ich das bei weitem wirklich nicht bin. Aber selbst in mir kam dann irgendwann dieser Zynismus, dass ich mir sagte, ja Leute, das ist ein großes Säugetier. Das ist auch cool. Wir alle lieben Wale und werden damit groß und finden Wale irgendwie cool und so weiter und so fort. Und es ist auch mal spannend, das vielleicht einen Tag lang sich anzugucken, weil, hey, es ist mal ein Wal, der da gestrandet ist und kann man den irgendwie retten? Oder muss man den irgendwie explodieren? Muss man den sprengen oder was ja auch in der Theorie war? Oder müssen wir den einfach direkt zu Öl verarbeiten oder spenden wir dem irgendwen oder keine Ahnung. Oder können wir ihn befreien? So. Ist vollkommen okay, die Schlagzeile. Aber das es fühlt sich so falsch an, aber es ist wirklich so, dass man denkt so, keine Ahnung, wie viel Säugetiere am Tag in Deutschland alleine irgendwie hier geschlachtet und getötet werden sozusagen. Ja, ja. Und dann ist da einfach dieser Wal gestrandet und die Menschen verlieren die Fassung und kommen nicht mehr auf ihr Leben klar. Und denkt so, das ist nicht euer Ernst. Wie kann man so dissoziieren? Wie kann man so krass? Also, dann frage ich mich immer, also die Menschen können ja nicht alle, also wir haben ja manchmal das Problem, dass ich sage, die Menschen sind alle dumm und du sagst, nein, so dumm sind die gar nicht. So, und dann denke ich mir manchmal, was ist dann die Idee dahinter? Also, sind die wirklich nicht so dumm? Jetzt in dem Kontext, also natürlich beziehe ich nicht auf alle, ne? Ich sage jetzt mal, diese Menschen, die sich dann bei Social Media hinsetzen, vor der Kamera weinen und keine Ahnung was da und für den Wahl da singen und so. Sind das einfach verlorene Menschen, die wir auch einfach nicht mehr wiederkriegen? Oder ist es cleveres Marketing, weil sie dann einfach aufmerksam generieren für ihre Accounts und in 3 Wochen fragt keiner mehr, warum dieser Account 100.000 Follower hat, ob du den mit Wahlgesang gekriegt hast und danach kannst du irgendwie deine ESO-Produkte verkaufen und das ist eigentlich clever. Das ist wirklich, also das verstehe ich nicht.
Ich auch nicht. Ich hab verschiedene Theorien, haben wir auch so ein bisschen spekuliert. Ich glaube, es ist eine Mischung aus verschiedenen Sachen natürlich, aber ich glaube, was so mit reinspielt, ist auf der einen Seite halt eben diese Aufmerksamkeit, die das zieht. Weil wenn du so ein Mensch bist, der halt irgendwie nicht weiß, womit er irgendwie Content machen soll, aber irgendwie das Bedürfnis hat, sich irgendwie mitzuteilen, dann auf einmal so eine Welle irgendwie erwischt und sagt, boah, wenn ich jetzt über diesen Wal rede, dann hören die Leute mir zu, die reacten und so weiter. Dann ist das so wie so, hey geil, voll cool, gib mir irgendwas. Ja. Und dann ist es vielleicht, gar nicht dieses Kalkül, sondern eher so Zufallsding so. Mhm. Nach dem Motto, boah, krass, ich habe jetzt hier meine Nische entdeckt. Dann glaube ich aber auch, so habe ich so das Gefühl, dass es das aus so einer Gruppe von Menschen, die irgendwie so eine Art Bedürfnis hat, sich um Leute, also Dinge, Wale, Tiere, irgendwas so zu kümmern und die für sie einzustehen, das ist nochmal so dieses nach dem Motto, da muss jetzt was passieren, mhm. diese Forderung, ne? Greenpeace, macht doch endlich mal was und so weiter. Ne? Warum rettet ihr den Wal nicht, dass es da irgendwie ein Raumschiff bauen, das den so zum Mond fliegt und immer zurück? Dieses Bedürfnis.
Das KI-Video gab es, ja.
Ja, es gab so einige. Ich glaube, das spielt so mit rein und nach dem Motto, ich habe vielleicht nichts in meinem Leben, wo ich mich so richtig so kümmern darf, so ich bin so ein bisschen vereinsamt und dann finde ich diesen Kurs und denke mir so, boah, geil, jetzt werde ich das Walretter. Mhm. Und dann auch plus, glaube ich, auch so, ich glaube, das ist auch mal ganz geil, so von allem abgelenkt zu sein und sich einer Sache zu widmen, die so einfach komplett an sich erstmal nicht so den höchsten Stellenwert wahrscheinlich hat, aber total nützlich ist, um halt von Realität irgendwie wegzukommen. Ich glaube, das spielt auch noch so mit rein, nach dem Motto, komm, wir können uns jetzt einfach mal, wir tun uns mal so, als ob alle Probleme der Welt jetzt einfach nicht mehr existieren, weil wir können uns voll und ganz auf den Wal konzentrieren. Mhm. Und ich glaube, das hilft halt auch nochmal. Ich glaube, das ist eine Mischung aus allen drei Sachen plus 1000 andere Sachen, aber ich glaube, das hat weniger mit so, ich glaube, die Menschen sind nicht komplett verblödet, aber ich glaube, die sind emotional sehr bedürftig. Entweder dieses Attention-Thema, guck mal, alle gucken mich an, oder dieses, ich muss irgendwie so Liebe, Zuneigung und sowas geben in irgendeiner Form. Oder halt eben, was hatte ich jetzt letztes gesagt, oder halt eben dieses Bedürfnis einfach sich auszuklinken, so ein bisschen so, ach, ich muss das mal irgendwie ein bisschen was verdrängen und vergessen. So. Und ich glaube, das ist so der Treiber, dieses Emotionale an der Stelle.
Ja, ein Beispiel für die zweite Person gab es, also ich finde das alles plausibel, ein Beispiel für die zweite Person gab es auf jeden Fall, die ist dann von einem Schiff gesprungen und ist zu dem Wal geschwommen, durch alle Barrikaden hindurch und obwohl sie alle aufhalten wollten. Und sie hat den Wal berührt und hat gesagt, ich habe mit dem Wal geredet und er singt für mich und
Hammer. Das nenne ich mal ein bisschen.
Zivilcourage, so, nenne ich das.
Cool. Ich nenne es irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen? Also einfach mal so Macher. Also einfach durchgezogen. Zack, vom Schiff. Zack, muss auch was mal machen. Auf vom Schiff springen oder so. Über Barrikaden schwimmen. Ne? Absolut. Schmetterling schwimmen.
Ja.
Anders kann ich mir nicht vorstellen.
Genau, damit so liebscher Musik. Fliegender Fisch. Ja, eine Option würde ich mal hinzufügen. Option 4 finde ich noch spannend, die man auch beobachten konnte, was ich eben meinte mit diesem Verschwörungstheorie-Kram. Das glaube ich, was so ein bisschen zu deinem dritten Punkt passt, vielleicht auch mit so, ne, ich bin irgendwie unzufrieden mit meinen Umständen vielleicht gerade und kann mich damit irgendwie ablenken. Mm-hmm. Und man hat ganz viel so auch eben dann so, ja, ich will es jetzt nicht so super krass framen, aber so super regierungskritische, also dass du so, du stürzt dich drauf, weil du siehst, da konkret versagt irgendwie die Behörde, die Regierung und deswegen können die ja alle nichts, weil die können nicht mal den Wahl retten, also wie können die überhaupt Politik machen und die müssen doch mal und die da oben, dieser Wahl und so weiter und so fort. Andere Länder könnten das schon lange und so, also das fand ich auch noch spannend. Aber
dann kriegt man sich dieses Beispiel, ich meine, heute, witzigerweise habe ich so einen Tweet gesehen und dachte ich, ist das denn wahr? Und habe ich das nachgeguckt. Es gibt einen Wikipedia-Artikel, der heißt German Economic Crisis 2022 till now, also 22, also und dann war so der Witz so ein bisschen, dass den Artikel gibt es nicht auf Deutsch.
Ah,
ich hab's gerade, das Gag. Ist doch bestimmt so fake. Dann dachte ich mir so, ich muss jetzt gerade dran denken, weil ich dann dachte, okay, das ist irgendwie witzig, dass in anderen Sprachen spricht man über diese Wirtschaftskrise. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, warte mal ganz kurz, wenn du jetzt das Bedürfnis hast, die Regierung zu kritisieren, dann pickst du dir den Wahl. Ist das, also wenn es so ein Top Ten ist, da an so Themen, an denen man basteln sollte, dann kommt der Wahl, glaube ich, nicht in dieser Top Ten Liste vor, jetzt bei mir persönlich.
Ja. Aber ich glaube, es vereint dann eben deine drei Themen da so ein bisschen drin, ne? Dass deine drei Punkte so nach dem Motto, du bist ein bisschen abgehangen und so und weißt nicht so richtig, wohin mit deiner Aufmerksamkeit. Du fühlst dich irgendwie unzufrieden, du willst dich irgendwie trotzdem kümmern, ja, also du machst das ja aus so einem positiven Gefühl heraus eigentlich, so nach dem Motto, ich will doch nur den Wal retten, aber ihr ja alle nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube deswegen, das sind halt so, ja, ich glaube, es sind halt auch dann so die, keine Ahnung, also war ja auch letztens erst diese für Kinderrechte-Demo von Xavier Naidoo irgendwie, der vorher noch sagt, dass in Chips irgendwie Kinderembryonen drin sind. Und dann diese, hast du nicht mitbekommen?
Honey Frisch?
Nee, Lays.
Oder was
zum Glück Chips? Nur Lays.
Okay, Gott sei Dank. Ich esse nur Pringles.
So. Und was da für Menschen rumgelaufen sind, was du so bei Dokus gesehen hast, das ist so verrückt. Und ich habe das Gefühl, so, es gibt halt irgendwie so eine Blase, die in dieser Corona-Zeit eben auch so groß geworden ist. So die Menschen, die einfach dann sehr viel Zeit im Internet verbracht haben, die sich ihre Signal-Gruppen aufgebaut haben und die werden bespielt. Ich habe das Gefühl, da wird so ganz klar Inhalte reingegeben und alle springen drauf und machen Content dazu. Und
so. Ich hab so Kontakt gehabt zu so Menschen.
Oh.
Und ist mir jetzt eine Sache aufgefallen, und zwar.
Oh, ich freue mich auf den Off-Camera-Talk gleich.
Und zwar, ich habe das Gefühl, dadurch, dass halt eben so dieses, sag mal, so bestimmte Themenfelder sich so geöffnet haben und dann so, wie soll ich sagen, so Halbwahrheiten da so rumschwirren. Also bestes Beispiel ist mal so BlackRock, ne? BlackRock. So, dann haben die Leute so ein bisschen was so aufgeschnappt und sich ihre Theorien gebastelt. Aber die haben es noch nicht zu Ende, also die haben das Thema nicht komplett verstanden. Dann sind die in diesem Zwischenzustand zwischen, ich habe so ein bisschen was ich so ineinander rein kann, das irgendwie halbwegs plausibel scheint, wenn ich es so komplett drehe. Aber wenn jemand, der wirklich Ahnung hat vom Thema, sich das anhört, denkt man sich so, du hast es einfach nicht verstanden, du hast nicht zu Ende gedacht. So. Und ich glaube, davon hast du jetzt ganz viele diesem Quantenzustand sind zwischen wahr und falsch, aber irgendwo so in der Mitte und die kommen da nicht weg. Die hängen so in dieser Mitte einfach fest. So, dann kommt so ein Wahlding und dann so, oh Gott, ich hänge in dieser Mitte. Also kann es ja, also es kann ja nicht gut oder schlecht sein. Es muss ja irgendwie, also die ich weiß gar nicht, wie du es beschreibst, die sehen in allem halt immer dieses, die sind allem BlackRock.
Die sind
in
allem die Firma, oder wie es damals bei Prison Break.
Genau. The Company. Und ich glaube, ganz vielen geht das so, dass die so, die wissen zu viel, um halt zu zweifeln, aber zu wenig, um richtig zu zweifeln. Also die suchen quasi den Scam, aber die finden den nicht, aber wissen, dass das Scam ist. Und das geht, glaube ich, ganz viel
so. Ja, so wie es bei Verschwörungstheorien ja häufig ist. So, ne? Da hast du irgendwie so zwei, drei, du guckst zwei YouTube-Videos, die irgendwie plausibel sind und denkst dann, ja, das ist jetzt das Ende der Erklärung. Und wenn du noch die drei weiteren Videos guckst, die es dann auch noch auf andere Perspektive erklären, denkst du so, ah, spannend, deswegen könnte man auf die Idee kommen, aber jetzt verstehe ich, warum es das nicht sein kann, sondern warum es vielleicht dann doch kein Inside-Job war oder wie auch immer. So, das würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und ich habe das Gefühl, dass es halt einfach eine Geldquelle ist, also wie soll ich das sagen? Es ist so, ich habe den Eindruck, dass diese Menschen, wer auch immer jetzt, ne, so Teile dieser Menschen, ich will das gar nicht so pauschalisieren, halt super leicht manipulierbar sind, so wie wir alle im Zweifel auch leicht manipulierbar sind, also ich will mich jetzt gar nicht da so von erheben, aber die so in den richtigen Echo-Chambers quasi sind, wo dann clevere Influencerinnen und Influencer diese Gruppen einfach bespielen und dann sagen so, hey, ich habe jetzt hier, die anderen sind die Schlafschafe, ihr seid die, die irgendwie awakened sind und ihr seid die Querdenker, ihr seid die kritischen Menschen sozusagen, ihr hinterfragt die Dinge gut, also hört mir zu, ich habe mir hier Gedanken gemacht und dann hört ihr mir zu und hinterfragt auch nicht mehr und seid dann irgendwie da so ein bisschen gefangen in dem Ganzen. Das würde ich noch mir so ein bisschen mit da reindenken, weil man schon das Gefühl hat, dass dann doch, es ist ja wie bei Impfgegnern und so weiter und so fort. Es werden halt immer die gleichen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler und immer die gleichen YouTube-Docs quasi zitiert, wo man dann sagen kann, okay, hier gibt es 99 Studien, die sagen, so eine Masernimpfung ist schon clever. Aber der eine, dieser eine Prozent, das ist der, auf den ich höre, weil der hat's verstanden. Weil die anderen sind diese, die auch bei der Corona irgendwie dabei waren und so. Und ich glaube, dass diese Corona-Zeit eben noch mal ganz stark so eine Autoritätenkritik irgendwie reingebracht hat, was ja eigentlich gut ist. Also wir wollen ja nicht einfach nur, weil irgendwer eine Autorität hat, dem einfach blind folgen und irgendwie alles tun, was irgendein Arzt einem sagt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, die übertreiben das so ein bisschen. Also sie sind dann irgendwie so, ich kann keiner Autorität mehr trauen, sondern meine YouTube-Recherche ist richtiger. Nee,
sie versetzen einfach die eine Autorität mit der anderen.
Ja, oder so.
Sie denken nicht selber oder verstehen die Sachen ja nicht im Grunde genommen, sondern sie switchen einfach Tagesschau zu Andreas Popp. So. Das ist ja einer von diesen, das ist der OG-Verschwörungstheoretiker in Deutschland. Ja. Das habe ich dann so, als ich, glaube ich, 14, 15 war, habe ich so ein bisschen das so gecheckt. So. Aber dann war eine Phase, die hat 3 Monate gedauert. Und dann war klar, so, was das Game ist. Aber das ist so, du switchst einfach A gegen B. Mhm. Aber du bist ja weiterhin autoritätenhörig, weil du im Grunde genommen selber ja nicht auf die Ideen kommst, sondern da erklärt dir halt einer seine Weltsicht und du sagst, oh, das ist ja viel smarter. Mhm. So. Okay, ab jetzt finde ich Impfung doof. Mhm. Aber du hast nicht aus, wie soll ich sagen, auf Basis der fundamentalen Prinzipien verstanden, wie Impfung funktioniert. Mhm. Und du bist nicht in der Lage zu differenzieren. Das ist ja das Schlimme, finde ich, an so ganz vielen Themen ist, es gibt ja nicht Rot, Korn, sondern es gibt jede einzelne Impfung für sich.
Genau,
kannst du in bestimmten Kontexten, wo du sagst halt, ne, okay, was ist das Risiko, was ist der Benefit? So, und das ist ja auch unterschiedlich, das ist ja nicht so, dass jede Impfung gleich ist. Und ich glaube, allein das ist ja schon, wenn ich das schon ausspreche, bin ich ja schon bei beiden Gruppen quasi unten durch, weil die eins sagen. Ja. Also, aber ja, der Punkt ist halt, ich glaube, das ist dann so, du ersetzt halt eben eine Autorität mit der anderen.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, genau, also
du bist ja nur schlauer geworden.
Ja, ja, ich verstehe, was du sagst. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man irgendwie sagen könnte, ja, ist, wie soll ich sagen, die Frage ist, wie kategorisieren wir quasi, wie können wir nochmal einen Unterschied machen zwischen Leuten, die halt sagen, ja, ich, keine Ahnung, betrachte jetzt irgendwie jede Impfung so ein bisschen kritisch und frag mich, ob ich die wirklich brauche oder nicht und so. Und wann bin ich, ja, Bill Gates will uns alle Chips einsetzen mit der Impfung sozusagen, ne? Also ich finde, da gibt's nochmal so mehrere Gruppen sozusagen, also der eine entscheidet sich gegen die Impfung vielleicht, weil er sagt, keine Ahnung, ich vertraue dem, was da drin ist, irgendwie nicht und ich habe Angst, davon krank zu werden. Dann kann man auch sagen, ja, das ist noch keine verlorene Seele irgendwie. Der muss vielleicht nur mal die richtigen Studien im Zweifel bekommen, damit er versteht, warum eine safe, super safe Impfung, was die Risiken sind, aber warum sie vielleicht trotzdem Sinn macht sozusagen, der kann ja vielleicht noch abgeholt werden. Aber jemand, der halt sagt, keine Ahnung, der MMA-Impfstoff ist halt irgendwie ist ein Microchip und wir werden alle gechippt, den kriegst du ja auch nicht mehr, weiß ich nicht, ob du den irgendwie kriegen kannst.
Ja, wahrscheinlich nur durch eine dritte Gottheit, die dann noch was anderes
erzählt. Ja, vielleicht, genau.
Ja, also ich glaube, das ist dann, ja, da fehlt halt so jegliche Basis, glaube ich, für das Thema, sodass du einfach nur, also da musst du quasi, da funktioniert ja nur die böse Definition, so nach dem Motto, ne, ursprünglich war, weiß ich, der Arzt gut, jetzt ist er böse, weil er mit Bill Gates ins Bett gegangen ist. So, jetzt ist jemand anders der Gute, der mir nicht sagt, vertraue dem Arzt nicht mehr. So, und das heißt, du wirst wahrscheinlich den wieder tauschen gegen jemand anderen. Das ist die Frage, ob dann der Arzt wieder gut ist. Aber das ist dann so ein bisschen
eine
Kreisgeschichte.
Ja, ja. Absolut.
Aber ja.
Ja, das ist spannend, genau, was dann eben so alles so dahinter steckt. Und dann gab es noch so zwei Aspekte, auf die wir nochmal kurz eingehen können. Was ich eben noch witzig fand, war, was dann eben auch KI wieder für Möglichkeiten gerade bietet, weil wir ja viel über KI sprechen. Und das ist eine total simple Art und Weise, aber auch teilweise eine witzige, aber auch teilweise dann irgendwie, weiß ich nicht, ist es bedenklich? I don't know. Im Prinzip kannst du ja irgendwie Kunst, also, du kannst ja Videos zu allem erstellen und dann wurden halt, du kannst halt deiner Meinung irgendwie, soll ich sagen, mehr
Ausdruck
verlangen. Ja, mehr Ausdruck und mehr Emotionalität irgendwie aufladen. Wenn du jetzt irgendwie einfach nur twitterst, mir tut der Wal so leid. Oder ich mache halt ein KI-Video, keine Ahnung, wo der Wal heult und dann irgendwie eine Ente zu ihm schwimmt und ihn so umarmt und dann so traurige Musik darunter liegt und so. Da kannst du natürlich nochmal mehr polarisieren irgendwie. Und das ist ja teilweise dann eben total unverfänglich. Man denkt so, ja, es sind halt irgendwelche, also ich möchte jetzt nicht gemein sein, aber so ein bisschen verrückte Muddis, die sitzen halt zu Hause und erstellen halt dann irgendwie so ein KI-Video, laden das irgendwie hoch. Aber ich glaube, teilweise, wieder, ne, wo der Kreis sich schließt, glaube ich halt, dass dann eben auch gezielt da auch wieder so ein bisschen guckt wird, wie kann ich halt eben diese Leute abfarmen, die dem Bill Gates-Kram glauben, die an das glauben und die jetzt hier auf den nächsten Verschwörungstrain mit mir fahren, weil ich dann mehr Geld kriege, weil ich mehr Klicks bekomme und weil ich keine Ahnung was habe. So, ich glaube, da gibt es beide Gruppen irgendwie, die muss man immer, deswegen bringt da auch wieder nicht dieses auf jeden sozusagen draufzuhauen, der irgendwie da ein simples, stupides KI-Video postet. Aber man muss auch eben wieder gucken, ne, wenn man das will. Von wem kommt das? Warum kommt das daher? Und das ist unabhängig, ob es ein KI-Video ist oder ob es ein Tweet ist oder ob es ein Bild ist oder whatever. So, aber das fand ich irgendwie witzig zu sehen, wie da alles geflutet wurde.
Total. Ja, ich finde es halt einfach, für mich war einfach so interessant zu sehen, wie dieses ganze Thema für mich einfach so ein nicht relevantes Event ist. Ja. Voll. Wenn du mich jetzt fragst, tut dir das Tier leid, würde ich sagen, vielleicht, weil ich nicht mal weiß, warum es dahin geschwommen ist. Vielleicht wollte es auch einfach nicht mehr sein. I don't know. Aber ja, ist immer traurig, wenn ein Lebensende geht. So kann ich pauschal einfach mal so sagen. Aber wie gesagt, auf der Liste von allen Themen, die mich gerade beschäftigen, ist das so vorletzter Platz.
Ja.
Und danach kommt irgendwie hier der Kölner Typ da. Wahrscheinlich. Ja. So. Aber so irre. Und auch für andere Leute ist das halt eben so deren Top-Priorität, Top-Aufmerksamkeitsinstrument. Und das fand ich aber wieder faszinierend, wie unterschiedlich so ja, Menschen auf die Welt blicken und was sie sich dann rauspicken aus all den Möglichkeiten, die man auch so hat. Aber
ja, ich glaub,
wer bin ich da zu judgen?
Ja, genau. Ich glaube, so folgt man halt unterschiedlichen Leuten irgendwie so, ne? Weil ich habe das eben dann auch nochmal viel mitbekommen, eben durch diese ganze Robert-Mark-Lehmer-Sache, weil ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das ist so ein. Haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen. Der macht.
Irgendwer hat den schon mal erwähnt und ich habe damals schon gesagt, keine Ahnung, aber.
Das ist ein cooler Typ. Das ist ein Meeresbiologe, der irgendwie auch mal für Zoos gearbeitet hat und so. Und dann, also das ist so der deutsche YouTube-Größe, wenn es um so Zookritik quasi geht. Aber jetzt auch nicht, also schon einigermaßen based, aber also so basiert auf irgendwelchen Studien und bla bla bla, aber schon auch sehr emotional, das ist ein klarer, also es ist jetzt nicht irgendwie, als wäre der groß abwägend, sondern das ist so jemand, hat ein großes Ego, stellt sich hin, so ich hab Ahnung, ich hab den Peil und das ist alles scheiße und das ist gut und ich hab Ahnung und die anderen haben keine Ahnung.
Ja,
so,
ja.
Ist eine ganz witzige Internetfigur, so, wie gesagt, macht auch teilweise ganz guten Content, aber für mich nimmt er sich teilweise ein bisschen selber, also macht sich selber ein bisschen zu geil, was witzig ist teilweise, was man denkt, manchmal denkt, und in dieser, das war eben mal spannend, weil der auch eine relativ große Community hat und dann hat er halt so mysteriöse Instagram-Posts gemacht mit so dunklen Bildern und so, ich muss wieder los. So, ne, und dann ist er irgendwie da hochgefahren zum Wahl und so weiter, ohne gefragt zu sein, irgendwie so, ne, und hat dann sich da so inszeniert, dann so, das wurde nachher so im Berichten klar, hat so das Kommando quasi übernommen, hat so gesagt, so, ich mach das jetzt hier, ihr macht das und du machst das und so weiter und so fort. Und so die Behörden, dann gibt's dann irgendwie so Wahlexperten und es gibt so verschiedene Gremien, habe ich alle jetzt kennengelernt, whatever. Und die haben sich alle ein bisschen so auf die Füße getreten gefühlt und dann war da so Machtgerangel um diesen Wahl und so. Und dann ist die eine YouTube-Community, dann hat dann ganz viele Hate-Mails an irgendeine Regierung geschrieben, weil die gesagt haben, ihr habt unseren Robert da weggeschickt und das geht ja gar nicht und so. Und dann hat er jetzt eine zweistündige Doku darüber gemacht und wo dann so drin war, dass die Leute von Anfang an irgendwie schon so in Mikrofone gesagt haben, so, ja, da kommt so ein YouTube-Fuzzi irgendwie. Also das heißt, die haben mich einfach nicht ernst genommen, deswegen der arme, missverstandene Mann, der wollte doch nur helfen eigentlich. Und hat danach so Bilder gepostet, wie er so weint unter der Dusche sitzt quasi und so, weil er sich so Sorgen um diesen Wahl macht und so. Es ist ein Content-Festival gewesen. Aber daran hat sich wieder abgespielt so, ne, dieser eine Held positioniert sich gegen diese Institutionen. Das heißt, da können die Leute quasi gut draufspringen, die halt sagen, die Expertin ist, haben da keine Ahnung, du bist unser Führer, ne, die neue Gottheit sozusagen dann so ein bisschen. Und andere, die aber genauso anders extrem sozusagen dann denken und sagen, was will der Typ da, der soll sich da verpissen, keine Ahnung was, weil der kann ja im Zweifel auch was beitragen, wenn er irgendwie nett fragt und sich da irgendwie ins Team einbringt, weil er eben auch Peil hat so, aber ich glaube, da hat einfach so ein bisschen die Kooperation gefehlt irgendwie. Und da kamen nachträglich immer noch so Interviews von irgendwelchen Bürgermeistern und so weiter und so fort. Also es war wirklich verrückt, wie es dann eben, wie man das Gefühl hatte, dieser Wahl ist eigentlich völlig egal, sondern es ist so ein Placeholder für, wie was du auch so ein bisschen angedeutet hast, für Gefühle, für Unzufriedenheit und keine Ahnung was. Und irgendwie kann da jeder so ein bisschen was reinprojizieren und was da rein entladen und irgendeinen Schnipsel findest du, der auch deiner Sichtweise sozusagen entspricht, wo du dich dran aufziehen kannst und hochziehen kannst. Und deswegen hat es, glaube ich, so
gebucht. Viel, ne? So für uns ist das ja auch so ein Thema, wo wir sagen, das ist irgendwie ganz spannend, das mal so als soziales Experiment zu beobachten, was eben so ein Wahl quasi stellvertretend für was auch immer jetzt irgendwie mit Menschen macht.
Ja. Weil es ist natürlich dann auch wieder Content, sich dann so hinzustellen, wie ich jetzt gerade, ne? Und dann darüber sich wieder zu echauffieren und zu sagen, so, ne, was stellen die sich alle so an und so weiter, ne, du hast ja dann wieder Reactions auf Reactions, auf Content, auf Content, auf Content und so, und du hast dann irgendwann, also, ist halt nur noch Content über Content und nicht mehr über die Dinge, die da eigentlich passieren. Und, trotzdem immer wieder spannend, da mal so drauf zu blicken, finde ich.
Voll. Ja, vor allem, weil es so omnipräsent war, jeder hat es irgendwie mitbekommen. Ja. Also, egal, welcher Bubble du warst, das war zu alle Bubbles united.
Total.
Nicht die beste Art, aber auf eine Art.
Selbst die KI-Blase war durch die guten KI-Videos quasi dabei.
Das ist so.
Witzig. Ich habe das andere Thema dauert auch gar nicht so mega lang. Wir hatten am Donnerstag hier Projekttag Schule und Rassismus, Schule mit Courage. Und da.
Habt ihr auch so pinke T-Shirts?
Nee, das ist was anderes.
Aber es ist ähnliches
Konzept. Genau, ist auch. Genau, ich weiß nicht, wie heißt es? Ich habe diese pinken T-Shirts vom Verein, aber. Wie heißt es denn? Pink gegen Rassismus, Pink genau, ist einfach Rassismus. Eine Aktion, genau. Und du kannst da T-Shirts bestellen, so, genau, das kannst du in diesem Zuge auch machen und so, genau. Und, ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit natürlich zu überlegen, was für ein Programm kriegt die Oberstufe, was für ein Programm kriegt die Mittelstufe, was für ein Programm kriegt die Unterstufe, weil die schon unterschiedliche Bedürfnisse ja haben und auch unterschiedliche Komplexität, die sie verstehen. Und genau, deswegen war es dann so, dass man gesagt hat, ab von der 10 bis zur Q1, also weil die Q2 ist gerade noch nicht, sucht man halt so einen Speaker, der irgendwie da so ein bisschen was beitragen kann und die anderen kriegen halt so ein bisschen Materialpakete, Interviews und mit denen arbeitet man so ein bisschen was. Und es ging halt vor allem so ein bisschen so Hate Speech und Hate Kram im Internet sozusagen, so ein bisschen Diskriminierung und genau, Rassismus im Internet. Und es war ganz, ganz süß. Ich habe es mit den Achtern so ein bisschen gemacht, ging darum, dass halt dann so Stars für die, also keine Ahnung, Riccardo Simonetti oder irgendwelche Fußballspieler und so, gehen halt hin und geben so Interviews auch mal, wo sie sagen, was sie für Kommentare bekommen. Und dann kann man mit denen halt ganz gut darüber sprechen. So, schreibt ihr auch manchmal solche Kommentare, habt ihr schon mal solche gesehen? Und die waren total cool, die Achter, die waren dann so, ja klar, habe ich das schon mal gesehen und dann melde ich das immer sofort und dann mache ich das so und so. Die waren so total die Experten, die auch gesagt haben, so, ja, wenn man meinen Freund irgendeine Scheiße drunter schreibt, ja, dann melde ich das halt und dann wird es gelöscht und so. Das war irgendwie ganz süß, so zu sehen, wie die da so Expertinnen und Experten schon sind und schon relativ genau wussten, was ist eben noch okay und was nicht, weil es immer ja die Frage ist, was ist jetzt rechtlich ein Problem und was nicht, wo man dann auch wieder feststellt, selbst wenn es rechtlich ein Problem ist nach unseren Gesetzen, die Polizei kriegt es nicht so richtig hin, da zu ermitteln sozusagen. War eben auch dann eine Erkenntnis so ein bisschen, mit der man über die man sprechen kann. Aber das, genau, ist alles so ein bisschen, glaube ich, nett, aber jetzt nichts, was jetzt sich lohnt, dir zu erzählen. Aber das andere war ganz spannend, weil ich kannte diesen Typen nicht. Und das ist, also Axel Reitz war der Hitler von Köln, der ist mit 13 in die NPD eingetreten und hat dann quasi also 15 Jahre lang so alle möglichen Demos hier im Kreis sozusagen organisiert, war da Speaker und so weiter und so fort und hat sich dann so mit 28, also 15 Jahre später, ja, kommt hin, ist dann ausgestiegen und ist jetzt seit 15 Jahren sozusagen für die Gegenseite aktiv, also jetzt nicht für die Linksextreme, sondern für Aufklärung, also so nach dem Motto, wie kann ich anderen Menschen ermöglichen auszusteigen, wie kann ich versuchen, darüber aufzuklären, wie die Taktiken sind, weswegen man in den Extremismus quasi abrutscht und eben auch gezielt den Extremismus, nicht zwingend nur Rechtsextremismus, sondern genauso Linksextremismus, also was sind so Taktiken von diesen Institutionen, bla bla bla. Und das war ein total weirdes Ding erst, weil erst dachte ich so, hätten wir nicht schon mal gehört, Hitler von Köln? Das hätten wir doch schon mal irgendwie mitbekommen von früher und so. Dachte so, irgendwie so, keine Ahnung. Aber es gibt so RTL-Dokus über den und so weiter. Das finde ich richtig witzig.
Ja.
Und hat jetzt auch, glaube ich, einen YouTube-Kanal, hat ein bisschen Werbung für gemacht, wo er jetzt auch so Aufklärungsinterviews gibt und so weiter und so fort. Klar, so Boomer, ne, also ne, der ist so, glaube ich, 45 oder 40 oder so jetzt um den Dreh und hat natürlich dann jetzt gesagt, dass er irgendwie bei Leroy damals im Interview war und solche Sachen, dass man ihn ja kennen könnte, weißt du, der Typ im Rollschuh damals, genau.
Ja.
Und genau.
Gibt es den nicht mehr?
Ich glaube so nicht, damals? Der hat mal so ein bisschen viel Shitstorm bekommen, weil er irgendwie dann zu sehr polarisieren wollte, glaube ich, weil er immer so gesagt hat, so, keine Ahnung, ich habe hier den Vergewaltiger und das Vergewaltigungsopfer und es hat sich immer so gesteigert und hat dann aber irgendwie nicht so richtig auch als Moderator da so ein bisschen eingegriffen, sondern war immer so, ja, jetzt kann halt der Vergewaltiger halt alles sagen, was er will, und das Opfer sitzt und da so, so, also so in die Richtung war es.
Okay.
Und ich glaube, seitdem macht er nicht so viel. So, und genau, und das war ein ganz spannender Typ, weil erstens hatte der so ein rotes Jackett an und eine Augenklappe. Man dachte erstmal so,
Pirat.
Er ist ein Pirat oder er hält eine Büttenrede, man weiß es irgendwie nicht, aber witzigerweise, ich dachte erst, der würde sich so als alter NS-Schauspieler wie bei so Napola und diesen guten deutschen alten NS-Film irgendwie aufspielen, aber nein, das ist einfach, er hat eine Augen-OP, aber war schon mal erstmal ein Anblick. Und interessant war, vielleicht, ich würde dir ganz kurz 2 Minuten den Werdegang kurz erzählen, weil das ist vielleicht ein bisschen das Interessante daran, dass so der kam aus einem guten Elternhaus, reicher Dad, nette Mom, die war zu Hause, die Nachbarschaft war gut, er hat irgendwie früh schon ein bisschen gejobbt und so. Also man würde jetzt sagen, also das erzähle ich so, weil es eben nicht das ist, was man immer seinem Zweifel so denkt, so ja, der abgehängte Typ, der irgendwie, keine Ahnung, eh keine Perspektiven hatte und der rutscht dann eben so in den Extremismus, sondern alles war cool. Es war nur wohl so, dass sein Vater so ein bisschen autoritärer Typ war, der ihn aber jetzt nicht geschlagen hat und auch nicht schlimm war sozusagen, aber der ihm schon so ein bisschen mal das Gefühl gegeben hat, so, was ich sage, ist die Wahrheit und du hast keine Ahnung. So. Und für ihn war dann eben Schule immer so ein Ort, wo irgendwie das genau das Gegenteil war, weil ihm da so vermittelt wurde, hier ist irgendwie alles, also alles, jede Meinung ist irgendwie erlaubt und die Leute interessieren sich für meine Meinung und die Lehrerin fragt, hey, wie steht ihr dazu, wie steht ihr dazu, lass uns diskutieren und die Meinung wird nicht jetzt immer klein gemacht, sondern irgendwas so. So weit, so gut. Ja. Und dann sollte er in Politik eine Collage machen, irgendwie über Parteiprogramme und so. Und damals musste man eben noch Briefe schreiben und dann hat er irgendwie an 90 Parteien wohl Briefe geschrieben, um diese Parteiprogramme zu kriegen. Und dann hat natürlich nicht von allen Antworten bekommen, bla bla bla, hat diese Collage erstellt, hat eine 1+ bekommen. Als er ihn dann vorstellen wollte, hat die Lehrerin morgens ihm so gesagt, so, aber die drei Parteien müssen wir runternehmen. So, und dann war er so, hä? Warum müssen wir die runternehmen? Ich habe mir jetzt mega viel Arbeit gehabt, ich habe mit denen hin und her geschrieben, so per Brief, Brudi, was los? So, und der war 13. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, das sind rechte Parteien und hat die so abgenommen und in den Müll geschmissen. Und dann war ich so, ja, aber wo ist das Problem? Erklär's mir doch irgendwie so. Und sie war halt irgendwie so am Unterricht planen und hatte quasi gerade nicht die Zeit, ihm das irgendwie so zu erklären. Also war jetzt auch nicht besonders fies oder so, sondern war einfach so Alltag so ein bisschen vielleicht, aber halt schon übergriffig von ihr und nicht clever, ihm das dann irgendwie nicht mal zu erklären, warum sie das jetzt für nicht geeignet hält. So. Und die drei Parteien waren irgendwie NPD, damals noch, jetzt die Heimat ja, dann die Patrioten und die Republikaner. Ich glaube, die Republikaner gibt es, glaube ich, immer noch. Ich glaube, die Patrioten gibt es nicht mehr, wenn ich mich richtig erinnere, aber weiß nicht genau. Und er hat sich verstanden, hat sich getriggert gefühlt, so nach dem Motto, jetzt ist es doch wie zu Hause. Da ist jemand und sagt, deine Arbeit ist nichts wert, du hast keine Ahnung, bla bla bla. Daraufhin hat er der NPD einen Brief geschrieben, gesagt so, ey yo, irgendwie darf ich euch hier nicht aushängen, was ist das Problem, könnt ihr mir das erklären, was ist hier los? Und die haben ihn eingeladen zu einer Mitgliederversammlung, also zu so einer Besprechung irgendwie sowas. So. Und dann ist er da mit 13 hin, hat das irgendwie keinem erzählt, weil er schon so wusste, ja, es ist irgendwie schon wahrscheinlich so ein bisschen shady, aber also jetzt nicht so gewollt von den Eltern zu einer NPD-Veranstaltung zu gehen. Und ist dann da hingefahren und hat sich das angehört, war todeslangweilig. Aber am Ende wurde dann so gesagt, so, ja, wir haben aber noch einen Special Guest, eine ganz besondere Persönlichkeit. Und dann wurde er auf die Bühne geholt, wurde quasi angekündigt und so. Er hat sich aufgelehnt gegen, also für die Meinungsfreiheit, gegen das System, hat sich nichts sagen lassen von einer Lehrerin, hat für seine Werte ist er eingetreten. Also sehr positive Sachen und auch gar keine verwerflichen Sachen, die den gesagt haben. Und diese ganzen alten Männer haben mir auf die Schultern geklopft und haben ihn so, er hat dann so gesagt, so, heutzutage würde man sagen, gelovebombt. Also haben ihn quasi so überschüttet mit Liebe, mit gutem Gefühl und so weiter. Und er hat sich total gesehen gefühlt und das erste Mal in seinem Leben so richtig verstanden, sozusagen. Ne? Und weil kennt man ja von sich selber, wenn du 13 bist und irgendwelche, wo du denkst, gestandenen Männer im Anzug oder so, sagen dir so, hey, du bist irgendwie ein cooler Typ. Und dann denkst du erstmal so, vielleicht denkst du erstmal, warum sagst du das? Aber wenn das irgendwie einigermaßen plausibel vielleicht ist und das Gefühl hast, ja, ich krieg das für die Anerkennung für eine Leistung, die ich gemacht habe, schmeichelt das, glaube ich, vielen 13-Jährigen, weil sie einfach noch viel dieses, da sind Erwachsene und der sagt, ich mach was Cooles so ist. Ja, so, und dann war er quasi drin, dann hat er Wahlwerbung gemacht, hat Plakate gehangen und so weiter und so fort, wurde auch mal wohl angestochen beim Plakate aufhängen, so von einem Fahrradfahrer so im Vorbeigehen von so einem Linksextrem wurde er quasi angestochen, war ihm egal, wollte nicht ins Krankenhaus, weil dann seine Eltern das hätten rausgefunden und hätten ihn versucht zu stoppen und für ihn war ja völlig klar, ich mache das hier für die gute Sache. Ich mache das hier für Deutschland, für demokratische Werte, für das einzig Richtige und so weiter und so fort. Und jetzt, ich glaube, dass man bei der NPD kann man halt nicht darüber diskutieren. Das ist jetzt nicht, dass sie sich für große demokratische Werte einsetzen sozusagen. Ne? In ihrem Sumpf ist da bestimmt auch mal ein, wir finden Meinungsfreiheit gut und irgendwo steht da bestimmt auch mal, demokratische Werte sind nicht schlecht, aber solange sie sich irgendwie auf Deutsche beziehen und so, also es ist ja schon, damals das Verbotsverfahren wurde ja quasi nur nicht eingeleitet, weil sie einfach zu unbedeutend waren sozusagen, aber die Argumente waren eigentlich da, dass sie eben eine rechtsradikale Partei sind. Da ging es so weiter, war auch dann mal im Knast und hat irgendwie Hakenkreuze geklebt und wurde dann immer wieder nach Jugendstrafrecht quasi erstmal zu Sozialstunden verdonnert. Das war ihm irgendwie egal, hat er 2 bekommen, 4 bekommen, 8 bekommen. Hat der Richter irgendwann keinen Bock mehr gehabt, hat gesagt, du kriegst jetzt 1 Jahr auf Bewährung. Wenn du nochmal was machst, dann kommst du in den Knast. Also für Volksverhetzung und für, ne, also einfach menschenfeindlich sein Gedöns. War wohl selber nie der Schläger, hat niemanden verletzt und sonst irgendwas, sondern war halt immer so ein bisschen der intellektuelle Redner sozusagen, ne, der irgendwie mit den Worten die Leute überzeugt hat und konfrontiert hat. Und war dann auch wegen Volksverhetzung irgendwie 2 Jahre, also für 3 Jahre verurteilt im Knast. Nach 2 Jahren ist er irgendwie freigekommen, weil er wegen guter Führung und so hat dann irgendwie im Knast gearbeitet und so weiter und so fort. Und auch das hat ihn nicht gestoppt. Also, weil das hat er sehr deutlich gemacht, weil für ihn ja so klar war, er war so indoktriniert von Propaganda sozusagen, dass für ihn so klar war, er macht das Richtige und er macht das Gute. Und Das finde ich dann eben auch so nachvollziehbar, dass wenn du ja glaubst, ich will eigentlich alle hier retten, ja, ja, also alle guten Deutschen, wie auch immer, retten und will ja nur was Richtiges und was, ne, und so. Und dann kommt irgendwer, den du eh als Systemfeind, weil die ganzen Institutionen, die Polizei, das sind ja alles Institutionen des Feindes sozusagen dann. Dann können die dir das doch 100-mal sagen. Wenn du von denen eingesperrt wirst, denkst du ja nicht, ah, jetzt denke ich mal drüber nach. Nee,
ja, das ist eigentlich nur eine Bestätigung dessen, so, was du schon gedacht
exakt, hast. Exakt. Ja, das ist nur ein Brandbeschleuniger sozusagen. Und genau, so hier ist dann die ganze Zeit weiter, bla, hat, also der hatte ganz viele verrückte Bilder dabei, wie er auf irgendwelchen Demos ist mit so Hardcore-Nazis und so. Das ist völlig verrückt. Also es war wirklich sehr spannend, mal so in dieses Leben abzutauchen. Und dann fragt man sich jetzt so ein bisschen, okay, wie ist er denn irgendwie ausgestiegen? Und ja, da gab es eben dann nicht dieses eine Moment, also so ein bisschen schon, aber es gab halt nicht dieses, oh, ich habe jetzt irgendwie den netten türkischen Migranten kennengelernt und der hat mir gezeigt, nicht alle Türken sind schlecht und deswegen bin ich irgendwie gut geworden sozusagen, sondern es war schon auch ein Teil davon, weil er irgendwie gemerkt hat, so je älter er wurde, desto mehr Menschen hat er kennengelernt, die jetzt eben nicht Deutsche waren sozusagen, nach deren Brille sozusagen, und die waren irgendwie cool und die waren cleverer als viele, mit denen er so rumgehangen hat, weil er auch meinte, das waren halt gerade diese, also da muss man eben nochmal unterscheiden zwischen einer Neonazi-Szene und einer rechten Szene. Das war eben eine ganz klare Neonazi-Szene und nicht einfach nur ein paar verirrte Rechte oder sowas in die Richtung, wo man dann sich drüber streiten kann, sondern es waren halt Neonazis. Und die hatten halt in der Regel keinen Job, weil die keine Jobs bekommen haben, weil das klar war, dass sie Neonazis waren und so weiter und so fort. Das heißt, das waren auch alles jetzt nicht die gebildetsten, nicht die größten Persönlichkeiten, mit denen man sich groß unterhalten kann, sondern hat er eben auch viele charismatische andere Leute kennengelernt und meinte so, hat er gemerkt, ja, irgendwie sind die ja ganz cool eigentlich so. Und irgendwann gab es einfach einen Burnout. Irgendwann hat er einfach so viel Hass verbreitet, so viel Hass gepredigt, hat er gesagt, dass sein Körper nicht mehr mithalten konnte, so viel Negativität jetzt auszuhalten. Ist dann so ein bisschen zusammengebrochen bei einem SEK-Raid in seiner Wohnung. Also er wurde dann quasi wieder durchsucht, was häufiger schon vorkam. Alles wurde auseinandergerissen und geräumt und so weiter. Haben ganz viel gefunden und dann kam er wieder in den Knast, also wollten ihn mitnehmen und wieder in den Knast stecken. Und dann ist er zusammengebrochen und hat gesagt, so Leute, ich will raus. Lasst mich einfach raus aus dieser Szene irgendwie so. Und dann haben die ihm auch irgendwie ein Zeugenschutzprogramm angeboten und so. Wollte er dann irgendwie nicht. Und da ist jetzt die Frage, ne, wie viel heroisiert er dann selber, ne, dass er dann gesagt hat, er möchte mit seinem echten Namen weiterhin dafür stehen, weil er will seine Vergangenheit nicht verleugnen, sondern er will die jetzt nutzen, um was Positives daraus zu ziehen. Ist cool, ne, so. Und er meinte auch, dass er jetzt, es gibt so Sprechchöre von Neonazis gegen ihn, so dass er irgendwie bald im Kofferraum liegt, Axel Reitz, irgendwie aus der Traum, bald liegst du im Kofferraum oder so. Und also ist schon genug Hass gegenüber ihm, aber er muss jetzt nicht aufpassen auf der Straße, dass ihm was passiert, weil er auch meinte, viele aus der Szene, die er früher kannte, sind selber entweder sind die tot oder halt ausgestiegen. Das heißt, so von die Leute von damals, die jetzt irgendwie so überfallen könnten, sind gar nicht mehr so groß da. Und das fand ich einfach irgendwie ziemlich interessant, diesen Werdegang. Für mich nochmal das neue Learning eben nochmal, also was heißt neu, aber nochmal so ganz konkret von jemandem, der da aus dieser Szene kommt, zu sagen, ja, viele von diesen Neonazis sind Richtung AfD zum Beispiel jetzt gerade gewandert. Das ist für die halt so ein bisschen das angenehmere Turf, wo man halt so ein bisschen seine Meinung irgendwie kundtun kann unter einer demokratischen Flagge so ein bisschen. Aber die Hardcore-Neonazis wollen auch mit der AfD nichts zu tun haben, weil die denen zu gemäßigt ist. Weil die halt dann sagen, nee, das, also da gibt's noch mal klare Unterscheidungen zwischen der Neonazi-Szene, die relativ klein ist wohl, und halt eben der rechtsextremen Szene sozusagen, dass man da eben noch mal klar unterscheiden muss irgendwie. Fand ich auch spannend.
Ja.
Und jetzt macht er halt seit 15 Jahren irgendwie Aufklärungsarbeit und versucht, Leute da rauszuholen und versucht irgendwie, ja, so ein bisschen Extremismusprävention zu betreiben. Und eine Sache kann ich noch sagen, letzter Satz nur.
Was ich nur spannend fand.
Letzter Satz nur. So das Gefühl war spannend, dass man so selber beim Zuhören hatte, weil man immer so ein bisschen dachte, also man hat die ganze Zeit so ein bisschen unwohles Gefühl. Nicht, weil du denkst, Menschen haben keine zweite Chance verdient oder whatever oder so, aber irgendwie dachte man die ganze Zeit so, krass, so gut, wie der gerade redet, weil der hat schon gutes Charisma, hat gut gesprochen und so, weil das natürlich auch 15 Jahre sein Job fucking da war und jetzt ist 15 Jahre in die andere Richtung sein Job. Dass man so dachte, ja, so hat er irgendwie Leute damals überzeugt, aber zu Hass. Jetzt überzeugt er Leute für was Gutes sozusagen. Aber so ein unwohles Gefühl blieb irgendwie, weil er vom Typ her auch so ein bisschen so ein unangenehmer Typ irgendwie ist. Also er ist laut, der ist so, der geht halt rein, was natürlich viel Aufmerksamkeit auch bindet und was die Schüler auch fasziniert hat. Und die Schüler waren, fast alle fanden das ziemlich cool und die würden mir niemals 2 Stunden am Stück irgendwie so zuhören, wie die dem zugehört haben, zum Großteil. Und trotzdem hatte man immer so ein bisschen so ein unangenehmes Gefühl dabei. Das fand ich noch spannend, selber zu beobachten bei einem selber.
Ja, ja, ja. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, jetzt von seinem Werdegang her hat man jetzt nicht das Gefühl, ne, da ist jetzt irgendwie, wie du auch gesagt hast, es gab jetzt nicht diese Ultra, also klar, mit der Schule, das war schon so ein Schlüsselereignis, wo er gesagt hat, so, hä, warum, aber so insgesamt war jetzt nicht so dieses, da werde ich da so reingesneakt, also vielleicht schon, kann man, also vielleicht schon mit dieser Einladung, aber worauf ich jetzt hinaus will, ist, was ist denn so seine Impfung quasi, die er verabreicht, gegen eben Extremismus, in welche Richtung auch immer? Also was sind so die Dinge, die er den Leuten mitgibt in diesen 2 Stunden und sagt, hey, passt da auf, lasst euch da nicht reinlabern oder was auch immer. Also was ist so seine Gegen...
Eine Sache ist, genau das, was du auch immer predigst, ist eben weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken. Also dieses Gut und Böse. Ne? Also es gibt nicht die Guten und die Bösen. Und sobald du da drin hängst und weißt, ne, also wenn du sobald du sagst, meine Neonazi-Homies sind die Guten, alle anderen sind die Bösen, der ist der Böse, die Migranten, also dieses Schubladen-Gut-Böse-Denken sozusagen ist eine der Hauptproblematiken sozusagen, ne, und das ist eine große Sache und eben, ich komme jetzt nicht mehr, krieg nicht mehr alles zusammen, es gab noch so 2, 3 andere Sachen, also es gibt so in der Theorie sozusagen so Schritte in den Extremismus, wo du quasi so erkennen kannst, so nach der Theorie, wann es problematisch wird, wo du so wirkst, wie Leute abrutschen können. Da gab es so 3 Schritte, kann ich nicht mehr genau auf dem Schirm. Aber eine Sache war eben auch ganz klar, dass damals es noch viel schwerer war, an die jungen Leute quasi ranzukommen, weil die Leute mussten zu so langweiligen Demos gehen und so. Wer macht das schon? Und heutzutage über Social Media ist halt du jeden Tag, also bist ja einen Klick entfernt von Hardcore-Propaganda in Extremismus sozusagen, in den Islamismus, in den Linksextremismus, in den Rechtsextremismus und so weiter und so fort. Wenn du willst, kannst du da sofort connecten und kannst quasi da rein. Und deswegen meine ich auch eben so mit dem Wahl-Timi und so, ne? Das war auch teilweise dann eben so ein Rabbit Hole, wo dann eben so Rechtsextremisten ihre Leute abgegraben haben, wo man gesagt hat, ah, guck mal, du findest, die Regierung handelt da irgendwie blöd, hör doch mal mir zu und so weiter und so fort.
Ja, ja,
und dann bist du halt irgendwie so ein bisschen da drin und eben so junge 12-, 13-, 14-Jährige. Ja, und das zeigt dieses Beispiel eben dann so ein bisschen, ne, sind im Zweifel auch gut manipulierbar durch Persönlichkeiten, die dann in Social Media dir halt Sachen erzählen und du halt denkst, ja, ich glaube denen und wir sind die Guten, die sind die Bösen, wie es aber bei allen Scams sind. Also das ist so ein bisschen wie auch eine Gruppe, ich mach dich reich, whatever. So, das ist halt irgendwie die einfache Erklärung für die komplexen Probleme manchmal so ein bisschen. Genau, das, ich überlege gerade, ob ich mir noch drauf komme, außerdem Schwarz-Weiß und so, aber genau, ich glaube, das Ziel dieser Veranstaltung war jetzt gar nicht so groß, also es war eher so ein bisschen so ein Biopic, so nach dem Motto, hey, passt auf, dass ihr nicht so dumm seid wie ich. Und das war jetzt nicht eine Lehrerfortbildung, so nach dem Motto, so könnt ihr verhindern, dass eure Schüler da reinrutschen, so ein bisschen. Das klang halt immer so ein bisschen zwischendurch da an, so dieses, ne, keine Ahnung, hört euch zu, so, ne, wenn der Schüler dich fragt, so, also, ne, warum denn nicht, gib ihm Antworten, so, weil sonst verlierst du ihn im Zweifel an die Leute, die dem die falschen Antworten geben, so, ne, und sei irgendwie offen und, ne, nicht verschlossen und, ja, dieses Autoritäre, ne, von seinem Dad und so, wenn Schule oder wenn Menschen so autoritär auftreten und sagen, deine Meinung ist nichts wert, meine Meinung ist sozusagen die richtige, ne, dass das Problem ist, weil du halt dann Menschen abwertest und die fühlen sich gesehen und dann rutschen sie irgendwo im Zweifel wohin, wo sie gesehen werden. Und das kann, wenn sie Glück haben, ein schöner, netter Verein sein, der irgendwie ihnen gute Werte beibringt. Das kann aber eben dann auch mal der Extremismus irgendwie sein, weil die halt irgendwie ihre Fühler halt ausstrecken im Zweifel. So.
Ja. Klar, klar. Verstanden, ja. Voll gut. Ja.
Und so ein bisschen, also und eben dann, also genau, und eine Sache war noch die Impfung so ein bisschen, lass so deine Freunde halt nicht hängen, weil er auch so meinte, er ist mit 16 Jahren rausgeflogen zu Hause, weil die Eltern halt gesagt haben, ja, das funktioniert nicht mehr, wir können nicht mehr mit ihm, nur noch gestritten, nur noch diskutiert sozusagen, hat ihn rausgeworfen, seine Freunde hat natürlich auch keinen Bock mehr mit ihm rumzuhängen und zu diskutieren, weil er nur noch gepredigt hat, so, was alles falsch läuft, so, und dann verlierst du halt andere Meinungen in deinem Leben und so falsch in deiner Sicht so andere Meinungen sein sollten, bleib halt dran, so, ne, also als Freunde, so, wenn du halt merkst, da driftet jemand ab, auch egal wie anstrengend es ist, sei trotzdem für die Leute irgendwie da in einer gewissen Form, weil dann wirst du sie im Zweifel eher weniger verlieren, als wenn du dich halt abkehrst. So anstrengend es eben auch sein muss. Und das ist auch völlig okay für Selbstschutz, wenn du halt sagst, ich kann das selber gerade nicht, dann geh halt so, der ist ja fein, aber wenn du das irgendwie verändern willst, dann lass halt diese Leute irgendwie nicht allein. Das System muss irgendwie funktionieren. So. Weil so gut das System von außen eben aussah, mit viel Geld, gute Kindheit, bla bla bla, trotzdem gab es ja ein Problem im System. Dieses Autoritäten-Ding, meine Meinung ist nichts wert, war eben dann in dem System das Problem. Und diese Probleme existieren ja in allen Systemen. Keine Familie ist hundertprozentig happy life, happy wife, happy kids. Sondern es gibt diese Probleme im System und da eben dran zu arbeiten und die nicht zu ignorieren und bla bli blub so ein bisschen. Und ja. So ein bisschen in die Richtung.
Ja, spannend.
Ja, fand ich ganz interessant auf jeden Fall.
Klingt doch so, als hätten die Kids Spaß,
ja,
so ein bisschen dabei zuzuhören.
Voll, die fanden es echt interessant, weil ne, wir, Pedder kann ich in Texte geben, auch so Fallbeispiele, das finde ich auch im Zweifel schockierend, aber ist ja ein ganz anderer Aufforderungscharakter, würde man da sagen, als wenn da jetzt jemand vorne steht und sagt, ich kann wirklich davon reden. So, Herr Pelzer kann noch 100 Mal sagen, aber es ist wichtig, dass ihr mündig und glücklich werdet. Aber wenn dann vorne jemand sagt, so, ey, ich weiß, wie die Scheiße wirklich aussieht, so,
ja, dann
hörst du im Zweifel dem mal eher zu. Eine Sache fand ich noch ganz cool, da hat er so ein paar Jungs, so ein paar Idioten so ein bisschen eingestampft, weil dann so, er hat sich dann vorne hingestellt und hat so ein bisschen übertrieben, hat quasi so nachgemacht, wie er das gepredigt bekommen hat, so ein bisschen so dieses so, sei gewaltig und wenn dir jemand aufs Maul, dann haust du ihm vorher aufs Maul und du lässt dir nichts sagen und so, ist er so ein bisschen so in diese Rolle gerutscht, was ihn dann damals eben auch so emotionalisiert hat. Und dann gab's halt von so ein paar Idioten, Jungs, so Übersprungsapplaus, weißt du, aus dem Publikum, die dann so dachten, so, so, ne, so fünf Leute und die dann gucken dann so und waren so, oh Gott, wrong timing hier. Und das hat er ganz gut aufgegriffen und war so, ja, genau. Dafür zu klatschen ist genau das Problem, weil ihr damit den ganzen Sachen eine Legitimität gibt und Gewalt ist nicht geil. So, egal was, Gewalt ist einfach immer scheiße. So, ne, und dann braucht ihr nicht für klatschen und dann braucht ihr euch nicht für cool fühlen, bla 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 und so. War auch nochmal ganz gut. So, dieses so, weil das ist ja die Frage, wie gehst du damit um, ne, wenn du jetzt so die Leute nicht kennst und du bist dann so auf der Bühne und je nachdem, wie sicher, unsicher du auf so einer Bühne stehst, würdest du es ja im Zweifel auch so weglächeln, aber da ist er erfahren genug gewesen über die Jahre, um zu sagen, ja, nee, hier kann ich schön Lernerlass bieten und sagen, genau, das ist das Problem. Also Teil des Problems.
Ja, ja,
ja.
Smart, smarter Typ.
Yes.
Sweet.
Yes. Sonst habe ich, glaube ich, nichts Spannendes mehr, so nichts so richtig Wildes mehr heute. Ich kann noch kurz sagen, dass Paddle Bock macht gerade. Das ist einfach geil. Mit Chiara spielen mit den Leichtathleten jetzt ein paar Mal immer. Das ist halt cool, weil du so einen Doppelsport hast. Chiara früher auch Tennis gespielt hat. Das heißt, wir können super gut zocken. Das macht mega Bock. Wir sind ein bisschen im Trend verfallen gerade, der ja überall aufploppt. Hier werden ja überall Paddleplätze gebaut. Das ist echt ganz cool.
Ja, ja.
Kann ich sehr empfehlen.
Selbst hier bei uns in die Ecke gibt es jetzt Paddleplätze.
Schon länger beim TV Bergheim, oder?
Ja, stimmt, das stimmt. Ja. Schon länger. Genau. Ich habe letztens erst aufgefallen, dass dieses Thema so, was man immer wieder erzählt, dass ihr da spielen geht und dachte so, ah, stimmt.
Ja. Das ist dieses. Zwei Plätze, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man die auch frei mieten kann oder ob die nur bei den Tennisvereinen vermieten sind.
Keine Ahnung. Aber die machen auf jeden Fall Werbung mit so einem fetten Banner, so nach dem Motto hier, Battle.
Weil es auch krass, was das für ein, also wie immer heutzutage, ja, wenn sowas funktioniert, was das für eine Gelddruckmaschine ist. Das ist so crazy. So alte Tennishallen werden einfach umgebaut, weil anstatt dann irgendwie 4 Tennisplätze drin zu haben, hast du irgendwie 8 Paddleplätze. Das ist gerade trendy. Die, keine Ahnung, jungen, hippen Unternehmer spielen das alle und so weiter. Du kannst die Leute den Geld abrippen. Also nicht negativ, also kannst halt einfach Geld verdienen ohne Ende gerade, wenn du diese Courts dahin baust. Michi hat auch mal irgendwie überlegt, ob er Bock hat, einfach zu investieren und so einen Court irgendwo hinzusetzen und einfach zu vermieten und weil es so gut läuft, im Zweifel da. Das ist dann immer spannend irgendwie zu sehen. Und dann merkst du auch wieder, ne, wer den Trend irgendwie früher kennt, ist auch irgendwie ganz cool. Das ist ja irgendwie mal ein ganz positives Beispiel für, womit Leute dann im Zweifel Geld verdienen können, weil eben mal keiner gescampt wird, sondern weil es einfach irgendwie vielleicht ist, was Leute.
Ja, aber vor allem es bietet halt, glaube ich, so Verein wieder so ein neues Thema plötzlich, weil wenn du jetzt, weil du seit Jahren irgendwie Mitgliederschwund hast, weil keiner mehr Bock auf Tennis hat und einfach auf einmal sagst, hey, guck mal, ich habe jetzt irgendwie meine Mitgliederanzahl verdoppelt, weil die jetzt alle dieses neue Trendsportart cool finden. Das ist ja für viele Vereine vielleicht noch so ein Rettungsanker, den sie noch greifen können.
Kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie es beim Tennis aussieht. Ich könnte mir vorstellen, dass Tennis immer noch ganz gut läuft, aber keine Ahnung. Ich weiß nur, dass diese Tennishallen einfach so super teuer sind und irgendwie sich nicht so richtig lohnen viel. Aber wie so Tennisvereine generell dastehen, kann ich so richtig sagen. Aber im Zweifel ist es eine coole Ergänzung oder es ist halt eine Rettung im Zweifel. Also. Oder halt auch, vielleicht sehen es auch manche als Kritik. Ich weiß nicht, wie so die Tennisblase da drauf guckt, ob die auch so ein bisschen sagen so, jetzt kommen hier die hippen Paddle-Leute, wir spielen den richtigen Tennissport und so.
Also als ich mal einmal in meinem Leben Squash-Spiel war, da hast du schon gemerkt, dass du nicht deren Stallgeruch hast. Ja. Das ist schon eher so,
was ist das denn? Okay, geil. Ja,
kann ich mir vorstellen, aber so ein bisschen. Aber kann auch an anderen Gründen gelingen, vielleicht in meiner Frisur oder so, ich weiß nicht.
Ja, oder kann ich nur erzählen, das war nämlich auch geil gestern. Wir waren hier beim, Kerl hat mir zu Weihnachten geschenkt, so ein bisschen hier so Date Nights zu machen. Und jeden Monat haben wir ja irgendwie so ein bisschen was. Jetzt haben wir jeden Monat 2 coole Sachen übrigens. Wir waren bei The Plant Club Dining. Und das ist so, der Koch heißt, glaube ich, Chris Casper Cross. Schon geiler Name. Geiler Name, ne?
Ist Kunstname.
Ja, ich glaube schon, Und der war auch irgendwie bei The Taste und hat irgendwie für Hensler gearbeitet und keine Ahnung was so Sachen. Also ja, der war wohl schon so ein bisschen, ist schon ein bisschen Fame irgendwie wohl. Wir kannten jetzt beide vorher nicht, ehrlicherweise. Aber total witziger Typ. So Köche sind ja oft so ein bisschen Special-Typen irgendwie so. Und der ist aber jetzt nicht so, was man so manchmal kennt. So, ich glaube, ein Klischee-Koch ist ja so dieser harte Assi, der so in der Küche steht und alles unterjocht, und der ist eher so ein bisschen der verwirrte Nerd. Der hat so zwei verschiedenfarbige Schuhe an, guckt immer so ein bisschen in die Luft, wenn er so ein bisschen erzählt, wie früher Herr Heinen so ein bisschen, weißt du noch, im Ref, so ein bisschen an mich erinnert, aber halt geiles Wissen, also deswegen so super nerdy und hat irgendwie so geile Sachen dann irgendwie erzählt, wie er da was zusammen kreiert hat und so weiter. Ja, dann hatten wir so ein geiles 9-Gänge-Menü da irgendwie bei so einem Gasthaus zu Oma, der macht immer so Pop-Up-Sachen quasi hier. Und war so mega geil. Ich habe sogar Pilze gegessen und so. Es war so richtig, richtig geiles Essen. Weil die machen das ja dann so oft bei so ein bisschen Fine Dining. Die haben immer so geile Soßen, weil die einfach so drei verschiedene Öle da drum rum machen. Dann noch so eine geile Soße und noch so eine Soße obendrauf. Und ich glaube, das ist so das Geheimnis in so guter Küche, ist einfach gute Soßen. Weil die machen die geilen Geschmäcker so ein bisschen. Weil dann hast du so, keine Ahnung, was habe ich da gegessen, so weiß, also so Sellerie, so weiße Rübe, so ein Block, wo man denkt so, ja, ich würde jetzt nicht einfach so eine Rübe knabbern und so, aber das war so geil, oder so geriebene Blumenkohl, so roh, wo man also denkt, ja, rohen Blumenkohl gibt jetzt auch geileres als das, aber einfach so geil angemacht und so, deswegen war es richtig geil. Und witzig ist, der hat dann so zwischendurch so ein bisschen Werbung gemacht, weil das jetzt irgendwie, der hört mit diesem Plant Club Dining so ein bisschen auf, aber scheint jetzt irgendwie Podcast, deswegen muss ich darüber lachen, geht jetzt hier irgendwie in so einen Makerspace oder so, und da macht er jetzt so, so Event-Cooking, also irgendwie kocht er auf der Bühne, interviewt dabei irgendwie mit einem Kumpel zusammen irgendwie so Stargäste, also hier Maya Göpel, also eine Wissenschaftsjournalistin, ist zum Beispiel da jetzt als erste Gästin, und sind so verrückte Gäste irgendwie dabei, so aus dem Wissenschaftsjournalismus und aus aller Richtung, geht so ein bisschen Nachhaltigkeit, weil der ein veganer Koch ist und so, und lädt dann aber auch irgendwie so, da sind auch 75 Zuschauer, die irgendwie auch bekocht werden und so, und das wird auch als Podcast, YouTube-Format und so weiter rausgebracht und so. Das fand ich irgendwie witzig, wie dann so ein Koch sich auch dann irgendwie sozusagen weiterentwickelt, und man hat das Gefühl, das ist ein bisschen late to the party, aber geht es auch in diese Schiene von, wir machen jetzt hier so ein bisschen so ein Koch-Podcast und laden Leute ein, und beim Kochen reden wir über das Sachen, was es ja schon seit 100 Jahren irgendwie mit Alfred Biolek und keine Ahnung was früher irgendwie gab. Deswegen bin ich mal gespannt, was daraus wird. Aber der Typ war irgendwie ganz witzig und das Essen war gut. War irgendwie ganz, ganz coole Erfahrung. Und es war eben nicht so, ultra teure Sterneküche oder so ein Shit, aber hat quasi genauso geschmeckt. Ja, und deswegen war es irgendwie ganz geil, dass man so dachte, müsste man mal.
Fühlt sich nicht an, wie so, warum habe ich jetzt 500 Euro dafür bezahlt, dass ich jetzt so eine Pastinake.
Exakt. Das war jetzt irgendwie für 9 Gänge, waren es, glaube ich, 75 Euro. So. Und das war so für 9 Gänge, so, das war, ist halt völlig fein, so, wenn ich überlege, dass wir, wenn wir einen Burger essen gingen, zahlen wir auch irgendwie 25 Euro pro Person, und das war dann irgendwie so 4 Stunden Programm mit so richtig geilen Geschichten dazu und so, war das irgendwie fein, und wenn man das so mit so Sterne kriegt, vielleicht zahlt es ja irgendwie 300, 400 Euro oder so, mussten ein Jahr warten und keine Ahnung. Deswegen, war irgendwie ganz cool. Das
mega nice.
Erzählen.
Mega nice.
Yes.
Cool. Sweet, jetzt krieg ich Hunger.
Ja.
Zwar nicht auf Sellerie und Rüben.
Geriebenen Blumenkohl.
Beim Burger hast du mich. Ja, nice. Und Dingens, ganz kurz nur, die hier Mascherie-Dings
war gut. Genau, das war mega geil. Wir wurden super nett empfangen da von dem Julian, das war super cool. Haben da, ich glaube, ein Gericht hatte er nicht da, aber 5 Gerichte hatte er, also die Suppe hatte er, glaube ich, nicht da, weil wir wollen ja so ein bisschen Mitternachts-Linsensuppe dann quasi da haben. Da verlassen wir uns einfach drauf, dass die geil sein wird. Und haben aber so, keine Ahnung, jetzt so 2 verschiedene, so ein bisschen so Salatsachen, so, es gab so Kartoffelsalat und noch so einen anderen Salat, die waren mega geil. Dann so, die Falafeln von denen sind so, super gut. Das Brot ist geil mit dem Hummus. Und noch irgendwie 1-2 Sachen, auf die ich gerade nicht mehr so ganz komme. Ist zu lang her. Aber so, wo man denkt, so, das ist so für jeden so ein bisschen was dabei, so, die einen wollen eben salatige Sachen, die anderen wollen ein bisschen Hummus, die anderen wollen einfach nur ein bisschen Brot und dippen. Für so einen Snack bei einer Party ist das vollkommen fein.
Ja, klar.
Und jetzt
klar.
Nicht für, okay, alle sitzen jetzt da und so, und dann, genau, läuft das eigentlich alles so. Das Coole ist, der spricht auch dann direkt hier mit der Caro, der von der Location, die habe ich jetzt connected sozusagen. Das heißt, die klären so ein bisschen, wie die das machen mit den Tischen und wo die dann stehen und wie die dann nachgefüllt werden und so weiter und so fort, weil das ja dann die Leute von der Location quasi machen. Genauso wie, dass die Suppe dann irgendwie hinten steht und dann erst irgendwie nach vorne gebracht wird, wenn sie irgendwie gebraucht wird, damit es einfach nicht so viel Platz einnimmt.
Klar, klar.
Und so, das war halt irgendwie so ein bisschen E-Mail-Verkehr, den man irgendwie haben musste, der aber total nett war mit allen und alle waren irgendwie cool und man dachte so, ach ja, das läuft irgendwie und ist irgendwie cool und wir haben Food und so langsam, wenn wir jetzt, Getränke müssen wir jetzt noch klären, das ist noch sowas, wo wir uns ein bisschen vordrücken, weil man dann irgendwie so festlegen muss, oh, wie viel von was legt man jetzt irgendwie so ein bisschen fest, da haben wir noch nicht so mega Bock drauf, aber da wollen wir jetzt auch mal der Caro schreiben, die hat ja wahrscheinlich genug Erfahrungswerte auch, dass sie sagen kann, was trinken Leute so an so einem Abend und dann würden wir dir so irgendwie zwei, drei Drinks pitchen und that's it irgendwie so ein bisschen und dann können wir das eben auch festmachen. Und dann könnte es quasi losgehen, weil dann ist einfach nur noch alles andere irgendwie Bonus, alles andere ist dann, wenn wir ein bisschen Deko haben, brauchen wir für sowas Deko, wo wollen wir Deko haben, keine Ahnung was, dann geht es nur noch um so ein bisschen sowas. Und genau.
Und Mikrofone.
Genau. Das haben wir auch schon überlegt. Die haben kein, also Mikrofone haben die haben aber keine Leinwand und keinen Beamer, aber wir haben schon geguckt, es gibt hier so in Köln so Leinwand und Beamer Verleih irgendwie Gedöns, kannst du super easy leihen, kostet wenig Geld, kannst du für so einen Abend irgendwie leihen und kannst dann einfach da aufstellen, das wäre also gar kein Ding, weil Chiara richtig süß, Chiara war so, ja, ich habe schon Lust, mit dir so eine kleine PowerPoint zu halten über uns. Ja,
klar.
Und ich war so,
ohne Prezi.
Süß. Ja, gar nichts. Hat sie gesagt. Und sie hat gesagt, so eine Präsentation, wie du E-Mail machst, dann machen wir die zusammen. Und ich so, ja, geil. Das finde ich cool. Hammer. Weil, dass ich auf sowas Bock habe, war mir klar, dass ich das witzig finde. So, anstatt, wie gesagt, von irgendeiner freien Traurednerin. Sondern, dass ich das dann einfach, dass wir das im Zweifel selber so ein bisschen erzählen. Im Zweifel mit euch und so, ne. So können wir mal irgendwie überlegen. Finde ich, glaube ich, deutlich cooler für uns so passend. Und, das war Chiara dann so, weil Chiara sonst eigentlich immer so, ja, du musst mir dann helfen, ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll und so. Bin ich mal gespannt, aber wird cool werden und da freue ich mich schon sehr drauf. Und jetzt müssen wir noch überlegen, ab wann wir einladen, ob irgendwie ab 17 Uhr, also weil Plan ist so, DJ kommt so 20, 21 Uhr, also Partystart ist so 20, 21 Uhr. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, lädt man für 17 Uhr so ganz entspannt ein und sagt so, ja, easy, ankommen bis 18 Uhr und ab 18 Uhr ist dann so ein bisschen Programm, Snacks, whatever, so ein bisschen. Oder sagt man, man lädt ab 18 Uhr ein, damit die Leute nicht so früh kommen müssen. Weiß ich, mein Gefühl geht, glaube ich, eher Richtung 17 Uhr. Chiaras Gefühl geht eher Richtung 18 Uhr. Ich glaube, am Ende ist es so ein bisschen egal. Müssen wir mal gucken.
Ja, ich hätte es, also, mein erster Gedanke war gerade, je nachdem, wie viel Programm jetzt auch da, ne, du willst ja vielleicht nicht so on block das quetschen, dass du sagst, oh, wir müssen aber dann irgendwie, keine Ahnung, bis Dieter kommt, irgendwie ready sein. Ich weiß jetzt, also, keine Ahnung, wie viel da jetzt so ansteht, aber je nachdem.
Weiß ich auch nicht.
Also, Plan war 90 Minuten für mich.
Yeah! Ja!
Nee, aber, da, also, ich hätte jetzt auch vom Bauchgefühl eher gesagt 17 Uhr, weil, ne, bis du ankommst, also, Getränk erst holen, bisschen was snacken, ist, und dann kommt ein Programmpunkt, ein bisschen Pause dazwischen, ein bisschen quatschen und so, da geht die einen ein rauchen, was weiß ich dann. Und
denk mal, ich dachte auch so, weil dann können die Leute halt selber sagen, da können die trotzdem erst, dann können wir ja, also, wir können ja nicht irgendwie reinschreiben, keine Ahnung, Programmstart ab 18:30, ab 18 Uhr oder keine Ahnung was. Und dann können, ab 17 Uhr können die Leute kommen, dann können wir, ist ja immer noch, dann können Leute immer noch selber entscheiden, wie früh kommen, wollen sie irgendwie kommen, wollen die erst um 19 Uhr kommen, weil die, oder wollen die nur zum Tanzen kommen, ist ja völlig fein dann, aber ich habe auch das Gefühl, lieber das entspannter einfach starten zu lassen, anstatt so dieses, okay, jetzt sind die da, jetzt müssen wir starten, weil, und so weiter und so fort, deswegen wird es wahrscheinlich
nicht. Also fliegender gehen. Start.
Yes, wie man leicht erledigt, fliegende, finde ich gut. Geil, ey.
Nice. Yes. Ja, klingt nice. Klingt richtig cool. Sweet.
Yes.
Sweet, sweet, sweet. Geil. Okay.
Nächstes Mal geht's wieder mehr um deine Themen.
Alles gut, ich habe gar kein Thema.
Klar, Mann. Richtig spannendes Thema.
Bin jetzt das Weltall.
Bin noch richtig. Ich kann dir noch eine Frage stellen. Kurz. Yes. Du als Kinderexperte.
Anwesend.
In zwei Wochen, nicht diese Woche, sondern in zwei Wochen fahren wir mit den Buddies nach Holland. Und die Buddies haben Kinder. Und jetzt hat mir Dandy eben so ein bisschen geschildert, wie so ein Tagesablauf von dem Kind ist.
Ja.
Und dann dachte ich so, was mache ich da? Nein, das klingt gemein, so weiß ich es nicht. Aber er war dann so total süß, war dann so, ja, wir stehen dann so um 7 auf, dann gibt's so eine Snackgurke, dann wird so ein bisschen das, wird gespielt, dann gibt's um 9,
ja, klar,
also wird süß, ne? Irgendwie so um 9 ist dann Frühstück und dann wird gespielt und dann ist so die erste Tagesaktivität, gehen wir vielleicht ein bisschen raus, ein bisschen spazieren, ein bisschen einkaufen, dann ist so Mittagsschlafenzeit und dann spielt man danach und macht so die nächste Tagesaktivität, geht irgendwie raus auf den Spielplatz und so weiter und so fort und dann so ab 7 Uhr, 8 Uhr dann wahrscheinlich ins Bett gehen, wenn alles klappt und so. Und dann dachte ich so, ich weiß nicht, ob ich ein Kindergrinch bin. Ich dachte mal, ich wäre es nicht. Aber ich dachte kurz so, ich habe nichts anderes erwartet. Also es ist völlig fein für mich, natürlich, selbstverständlich. Ja. Nur irgendwie dachte ich so, wie mache ich das, ohne unsympathisch zu sein? Weil es läuft GBT, ich kann den ganzen Tag Beachvolleyball gucken, ist mir scheißegal. Also das ist für mich völlig fein. Oder hat man wirklich Spaß, mehr als 2 Stunden mit einem kleinen Kind zu spielen, wenn du nicht die Eltern bist? Weil da dachte ich so, die können ja noch keine Controller halten. Also jetzt nur irgendwelche Klötze irgendwo reinzustecken, macht das Menschen wirklich Spaß? Braucht man dafür so elterliche Hormone, damit das Spaß macht? Oder ist mit Vivas nicht okay? Ich weiß es nicht. Ich habe so ein bisschen Angst. Aber nein, ich glaube, ich will es nicht so ganz so gemein framen, sondern ich denke eher so ein bisschen, ich glaube, ich hätte da so 20 Minuten auf jeden Fall Spaß, so ein bisschen mit dem Kind da rumzurollen und keine Ahnung was. Und dann ist ja auch schon wer anders wieder da und der hat dann vielleicht Spaß daran und so weiter und so fort. Aber ich habe mich dann wirklich konkret so ein bisschen gefragt, wie kriegt man das sympathisch hin, dass wir da irgendwie eine gute Zeit zusammen haben, ohne, das klingt gemein, aber ohne, dass sich die ganze Zeit nur um die Kinder dreht. Es darf sich ja viel um die Kinder drehen, das ist gar nicht das Ding, aber es soll ja auch eine coole Zeit für die Eltern irgendwie sein und nicht, also jetzt gar nicht, es geht gar nicht um mich egoistisch, sondern es geht mir so darum, wie macht man das dann so dazwischen? Weil du kannst ja nicht auf einmal dann sagen, so Kind, du bist jetzt ruhig.
Ja, ja.
Das finde ich
spannend. Die Abende sind dann so ein bisschen der
genau, ich glaube auch die Abende.
Der Lichtblick, so, ne? Dass man einfach sagt, okay, Kinder pennen und dann werden die Weinflaschen rausgeholt.
Wahrscheinlich.
Dann macht man sich eine schöne Zeit.
Wahrscheinlich, so, genau.
Hatte ich jetzt gesagt.
Und ich muss noch überlegen, wie ich mich motivieren kann, also wie ich die Nerven, also wie, ja. Wie ich Onkel Max sein kann.
Ich wünschte, ich hätte einen coolen Tipp oder irgendwas parat, aber ich habe keinen Plan.
Okay, wir reden
in ein paar Monaten nochmal. Ja, nimm dir so Kopfhörer mit und hab viel Podcast.
Ich meine, das sagt ja nämlich auch so. Ich will ja nicht der Onkel sein, der die ganze Zeit am Bildschirm sitzt. Ich will ja nicht Handyvorbild sein und so weiter, sondern das heißt dann
leg ein Buch davor so und
du guckst dein Handy. Ja, da hast du die Tipps, die ich will.
Ja.
Das sind die Tipps, die ich brauche.
Du kannst ein gutes Vorbild sein und gleichzeitig Spaß
haben. Ja.
Gewusst wie.
Ja, ich bin gespannt.
Wenn du Bier trinkst, hätte ich gesagt, nimm eine Apfelschorle und pack die Kölsch rein. Genau. Aber das ist.
Nein, ich bin mir sicher, das wird richtig, richtig schön.
Das wird super. Das wird
krass, ich bin nur sehr gespannt, wie ich da so reagiere in diesen Kontexten, weil ich es gar nicht einschätzen kann. Weil ich das schon merke, dass ich Kinder schon so ein bisschen Aliens finde, also so Babys und so. Mhm. So sobald die, glaube ich, reden können und so, ist es, glaube ich, was anderes. Da ich, glaube ich, dann fällt mir viel ein. Mhm. Aber so zwischen 1, zwischen 0 und 2,5, keine Ahnung.
Ja, ja.
Fehlen mir, glaube ich, so ein bisschen die Skills. So, vielleicht fehlt mir auch die Erfahrung, weil ich habe das Gefühl, so bei kleinen Leichtathleten und so, da fing es halt schon erst mal so 5-Jährige mal trainiert hat und so. Dann, man weiß ja, man kann die durch die Gegend werfen und ich finde das witzig im Zweifel. Ja. Aber kann man so einen 1-Jährigen durch die Gegend werfen? Finden das Eltern gut?
Ich glaube nicht, aber was weiß ich. Aber
was kann ich mehr als das?
Du kannst immer fragen, so, was kann das Ding? Ja. Also, okay.
Hat das Touch?
Okay. Ich krieg gerade einen Anruf, ich muss kurz.
Ja, es wird witzig. Ich werde gucken, wie ich mich als Alien fühle oder ob, wie es funktioniert.
Vielleicht bondet ihr auch krass und du bist danach voll begeistert.
Auf jeden Fall. Diese Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch.
100%, ja.
Right. Einen wunderschönen Abend.
Peace out.
A-Town.